Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem wunderbaren Podcast Zweimal nachgefragt mit dem Jonathan.
Hallo, der bin ich. Und die wunderschöne Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zum Yannick, mit dem ich diesen Podcast zusammen mache. Und Yannick, wie geht es dir eigentlich gerade so? Wir haben ja jetzt ein bisschen Aufnahmepause gehabt seit der letzten Folge, weil wir irgendwie beide verplant waren.
Ja, es ist doch ein ganzes Weilchen, dass wir uns gehört haben, ja, und es ist schön, dich mal wieder zu hören, auch im Podcast, aber eben sowieso auch zu hören. Und ja, mir geht's, wie geht's mir? Gut, gut, eigentlich gut. Ist gerade
Es ist immer so ein, wenn man davor
ein,
nachdenken
ja,
muss,
wir haben es ja
eher
schon.
ein Zeichen, dass es nicht so ist.
Ja, es sind gerade ein paar private Sachen, die ein bisschen stressig sind, aber nicht unbedingt für den Podcast gemacht sind. Aber ja, sonst geht es mir sehr gut.
Also,
Ich habe
bis auf
Freude.
die Sachen, die nicht so gut sind, geht's dir gut.
Ja,
Das ist doch schön.
ich habe sehr Freude beim Arbeiten heute gehabt. Deswegen bin ich heute zwar ein bisschen müde, aber doch gut gelaunt, weil es richtig gut lief. Es macht mir, ich meine, ich verdiene, wobei ich verdiene dadurch sogar ein bisschen mehr, kriege ich meistens ein bisschen Trinkgeld. Aber ja, es freut mich auch, wenn es gut läuft. Für den Laden zum einen oder für den Stand, ich arbeite ja auf dem Markt. Aber zum anderen macht es auch einfach Spaß, wenn Kunden da sind. Jetzt gerade im, ja, Winter kann man ja schon sagen, wo es manchmal nicht unbedingt so gut läuft.
Ja.
Und ja, die Leute dann einfach Spaß haben an den Sachen und ja, auch dankbar sind, die Sachen zu kaufen. Weil mir ist es auch vorher, wo ich mit meiner Mutter geredet habe, nochmal auch klar geworden. Ich meine, wenn man auf dem Markt einkauft, man zahlt nicht für die Produkte direkt, sondern man zahlt oder schon auch, also es ging darum, dass die Preise halt schon zum Teil relativ hoch sind natürlich, aber man zahlt eben für dieses Happening, für das Hingehen, für das, dass dort jemand steht mit einem Wagen, und einem die Produkte präsentiert und verkauft. Man könnte die, ja, ähnliche Produkte oder zum Teil natürlich auch die gleichen Produkte ja auch anders kaufen.
Ja, wobei auf dem Markt ja schon oft dann auch regionale oder irgendwie, keine Ahnung, besonders nette Produkte, wo die Fliegen nicht getötet wurden oder sonst was sind.
Auf jeden Fall, klar. Und vor allem bei uns, so Feinkost und Oliven und so weiter, eben besonders rausgesuchte Sachen, die man so halt ja im Laden nicht unbedingt findet. Und klar, eben, es ist was Besonderes, aber es ist vor allem ein Event und was ja Soziales auch. Und das ist irgendwie, ja, es ist schon wert, finde ich.
Ja, auf
Und
jeden
ja.
Fall.
Eben
Ja,
daran,
das.
man sieht auch daran, wie viele Leute doch jetzt an so einem, ja, ist ja schon nicht mehr November, sondern so einem Dezember-Tag herkommen, dass es auch den Leuten wichtig ist, das zu machen.
Ja, das ist interessant. Also ich habe das ja auch jetzt so ein bisschen bei meiner Arbeit. Klar, es ist sehr anders, aber da kommen die Leute ja oft auch zum Weingut, um quasi von demjenigen oder derjenigen, wo der Wein auch hergestellt wurde, da ein bisschen was drüber zu hören und sich beraten zu lassen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes jetzt als bei Lebensmitteln oder auf einem Markt. Aber es hat einen ähnlichen Charakter. Es hat auch so was Soziales, weil die Leute könnten ja genauso gut auch bei Vicampo bestellen oder in eine Weinhandlung gehen oder sowas. Machen sie ja oft auch. Und natürlich kriegt man eine vielleicht etwas mehr detailreiche oder mit mehr Expertise versehene Beratung, wenn man direkt ins Weingut geht. Aber trotzdem. Das ist schon auch auffällig und es macht auch echt Spaß. An der Stelle, weil wir es da gerade kurz von hatten, anderthalb Disclaimer, das Aufnahmedatum. Wir nehmen die Folgen ja nicht so auf, wie sie veröffentlicht werden, schon in der Reihenfolge, aber nicht unbedingt an den Daten. Diese Folge hier wird am 11.12.2021 aufgenommen. Wir wissen noch nicht, wann die online geht, aber vielleicht sogar erst Anfang nächsten Jahres, also 2022. Boah, meine Fresse, ist das dann schon 2022, das ist ja richtig krass. Naja, egal. Und der zweite Disclaimer ist eigentlich gar kein Disclaimer, nur eine Warnung, dass ich so wie die letzten Folgen auch während dem Podcast ein bisschen esse und es mir absolut nicht leid tut, wenn ich ins Mikrofon schmatze. Wenn es jemanden stört, dann darf er, sie, es uns gerne schreiben auf der E-Mail-Adresse, die in der Podcast-Beschreibung ist, weil über Post freuen wir uns natürlich immer. Bitte, danke. So.
Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben, wenn wir es gerade von Post haben?
So von Hand.
Ja, also ich
Einen,
meine.
den ich auch wirklich verschickt habe oder einfach nur quasi.
Nee, ich meine richtigen Brief, wo du mit Briefmarke wohin geschickt hast.
Also eine Postkarte habe ich vor kurzem verschickt. Mache ich auch öfters mal. Briefe kaum. Also Briefe, glaube ich, einen Brief, den ich von Hand geschrieben habe, ist wahrscheinlich schon mehrere Jahre her. So ein Brief, der halt irgendwie an irgendeine offizielle Stelle ging oder sowas, natürlich. Weil wir ja in Deutschland leben, wo man leider Dinge noch von Hand machen muss,
Oh, da
die
habe
in
ich auch so
anderen
eine
Ländern
Sache.
vor 10 Jahren schon einfach per Mail gingen, aber hey.
Ja.
Aber eben Postkarten verschicke ich öfters mal so und ich schreibe, es ist mir jetzt immer stärker aufgefallen, ich schreibe generell bestimmte Sachen, bestimmte Texte sehr gerne von Hand. Also grundsätzlich schreibe ich lieber am Computer, wenn ich jetzt Texte schreibe, aber bestimmte Sachen schreibe ich gerne von Hand und ich schreibe ja zum Beispiel Tagebuch regelmäßig von Hand. Ich habe auch, bevor ich das hatte, mehrmals versucht, das mit Apps oder in Programmen zu machen. Und das geht gar nicht, finde ich. Also für mich funktioniert das überhaupt nicht. Das ist von Hand viel, viel besser. Und ich schreibe bestimmte Arten von Texten, wenn das Essays sind, wo auch persönliche Erfahrungen und so reingehen. Also wenn das oder auch Geschichten, wo ich mich sehr in die Charaktere reindenken möchte, dann schreibe ich teilweise auch Passagen von Hand und tippe sie danach erst ab, weil ich finde, dass wenn man von Hand schreibt, das irgendwie sich anders anfühlt. Ich würde jetzt mal sagen, da wird, das fühlt sich so an, als ob da die Kreativität anders angeregt wird, auf eine Art. Aber vielleicht bin ich es auch einfach vom Abitur gewöhnt, bestimmte Texte von Hand zu schreiben. Eher, ich weiß es nicht genau. Aber sorry, zurück zu deiner Frage. Einen richtigen Brief von Hand habe ich schon ewig nicht mehr geschrieben.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das einmal in meinem Leben gemacht. An meine Freundin.
Süß.
Ja.
Ich glaube, dass der letzte Brief, den ich von Hand geschrieben habe, wahrscheinlich auch. Ja, wobei, nee, wahrscheinlich war der nicht an meine Freundin. Wahrscheinlich war der an irgendeine normale Freundin oder einen normalen Freund.
Ich
Aber
bin mir
ich
auch gerade
wüsste
gar
jetzt
nicht
auch,
mehr
dass ich
sicher.
wüsste gar nicht, wann oder was das war.
Ja, ich bin mir auch gerade gar nicht mehr sicher, ob ich es wirklich gemacht habe oder ob ich das nur so in meiner Erinnerung habe, ohne dass es wirklich passiert ist. Das ist sowieso spannend. Das hatte ich auch letztens. Also, die Situation war in meinem Kopf, dass ich an so einer Felsklippe stand, wo man ja, so eine Felsnase vorgehen kann.
Du meinst,
So ein
du hast dich dran erinnert oder
ja, genau,
gedacht,
ich habe
dich
mich
dran
daran
zu
erinnert.
erinnern?
Und, oder hat, ja, habe mich daran erinnert und dieses Bild im Kopf gehabt. Und dann, ja, konnte man da vorgehen, waren ringsherum Leute und ich hatte sehr präzise im Kopf so eine, ja, nicht wirklich eine Schlucht, aber halt so eine Felskante, die im Halbkreis rumging. Und dann konnte man halt runterschauen und ewig weit unten war ein Wald. Man war so richtig weit über den Baumkronen drüber und es war wunderschön.
Also wie diese Reise-TikToks immer, wo dann jemand steht und dann dreht die Kamera so rum und dann ist irgendeine coole Aussicht und dann kommt irgend so ein TikTok-Lied.
Ich bin ja so out, ich habe keine Ahnung von
Ich bin in letzter
TikTok,
Zeit richtig krass in so Reise-TikToks und so drin, weil ich ja meine Weltreise schon angefangen habe, so ein bisschen zu planen.
Ach so, ja.
Und irgendwie das jetzt, also was ist irgendwie, ich weiß natürlich genau warum, ne? Aber trotzdem kriege ich das jetzt die ganze Zeit in allen Feeds. Und ich verbringe pro Woche, glaube ich, auf Instagram und TikTok zusammengenommen ungefähr 20 Minuten. Aber diese 20 Minuten verbringe ich fast ausschließlich damit, solche Sachen anzuschauen, weil das tatsächlich eine coole Inspiration ist, weil man da oft Places sieht, wo man sich so denkt, oh geil, da würde ich gerne hin oder Sachen, die man gerne ausprobieren würde und dann kann man so nachschauen, was es ist und meistens will man dann doch nicht hin, aber hat halt auf dem Weg zum Rausfinden, wo das war, 50 andere Sachen gefunden, die cool sind so.
Ja.
Aber sorry.
Ja, ist aber schon ziemlich cool. Ja, ich bin gar nicht da so drin, aber auf YouTube habe ich auch schon. Kenne ich auch. Es ist schön, sie dann anzuschauen. Auf jeden Fall hatte ich dieses Bild sehr, sehr genau im Kopf vor mir, aber ich bin dann immer so hin und her gewechselt zwischen, oh, habe ich das jetzt geträumt oder mir einfach nur eingebildet, kann mich wirklich dran erinnern. Und ich war dann sehr überzeugt davon, dass es ein Traum war. Und mir ist dann später aber irgendwann, Tage waren das, glaube ich, später, ist mir eingefallen, wo das war. Und das war tatsächlich in Realität, ich weiß jetzt nicht, wie es dort hieß, aber es war in der französischen Schweiz. Ja,
Ja,
und
okay, das
ich war
grenzt das
tatsächlich
ziemlich
dort.
stark ein.
Ja, es geht, aber es war auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr schön dort und man konnte so oben auf der Klippe stehen und über die Wipfel von den Bäumen weit oben schauen. Ja, es war ziemlich schön. Aber ja, ich finde es immer interessant, wie doch veränderbar auch Erinnerungen sind, beziehungsweise habe ich im Zuge dessen mir überlegt, ist es eigentlich wichtig, ob die Sachen, an die man sich erinnern kann, wirklich passiert sind oder nicht?
Das stimmt.
Weil theoretisch ist es doch.
Also was heißt, das stimmt? Die Frage kenne ich, meine ich.
Es ist ja eigentlich total schön, sich einfach eine Erinnerung zu schaffen, die schön ist und sich die einfach anzueignen, ohne dass es wirklich passiert ist, weil es erscheint zwar irgendwie komisch, aber warum nicht so?
Ja, wobei, also ich verstehe, was du meinst, und die Frage ist ja auch gar nicht so einfach zu beantworten. Jetzt aus einem rein philosophischen Standpunkt. Aber man ist da auch bei dieser Art von Frage ganz nah bei Hedonismus, ist das, glaube ich. Wo ich mir nämlich auch sehr viele Gedanken gemacht habe vor ein, zwei Monaten drüber. Und ganz kurz vielleicht Hedonismus, ich glaube, das ist das. Auf jeden Fall meine ich das, was ich jetzt erkläre, nämlich eine Philosophieform, die. Oder Philosophieform, eine Philosophie, die davon ausgeht, dass der Sinn des Lebens oder das Ziel des Lebens, das, was man halt im Leben versuchen sollte zu erreichen, möglichst viel Glück oder Angenehmes, also quasi Happiness and Pleasure ist. Dass das ist, was eigentlich das einzige sinnvolle Ziel im Leben sein kann. Und das ist schon relativ alt, diese Weltanschauung. Also es ist verständlich, was ich meine. Schon, ne? Oder?
Ja, also meinst du für sich selber möglichst viel von
Ja,
dem
genau.
Glück
Also das
schaffen oder
ist
für andere?
ja, das ist in erster Linie egal. Aber in dem Moment geht es jetzt um darum für sich selber. Also dass man
Okay.
quasi im Leben, das ist das Einzige, was man im Leben als sinnvolles Ziel haben kann. Das Ziel ist selber ein möglichst ja von Glück und angenehmen Momenten erfülltes Leben zu haben. Dass man quasi möglichst versuchen sollte, in jedem Moment Glück zu verspüren oder halt Angenehmigkeit zu haben. Ich weiß nicht, das ist schwer zu erklären, aber
Ich meine,
so also
man
vom
versteht, was
Prinzip
du
her.
meinst, glaube ich, ja.
Genau. Und das ist schon relativ alt, diese Idee. Und ich bin da auch früher oder später natürlich schon selbst drauf gekommen, als ich mir überlegt habe, was ist eigentlich Sinn des Lebens, oder was sollte man eigentlich vom Leben wollen. Ich glaube, das kommen die meisten, die sich diese Frage an irgendeinem Punkt stellen und da ein bisschen drüber nachdenken, weil das ja relativ. Ja, so blöd gesagt, relativ naheliegend ist eigentlich. Es hat aber auch ein paar Probleme. Und eines dieser Probleme ist, dass man dann sagen könnte, als Gedankenexperiment, na gut, aber dann würden ja diese Menschen, die diese Ansicht vertreten, dass das quasi das ist, wonach man im Leben strebt, damit auch sagen, dass wenn sie die Wahl hätten, sich an eine Maschine anzuschließen, die das Gehirn so stimuliert, dass man die ganze Zeit glücklich ist, zum Beispiel durch konstant steigernde Ausschüttung von Glückshormonen, und irgendwie überlebt man das dann noch, keine Ahnung, aber hypothetisch, dass das ja letztendlich dann was wäre, was man machen würde. Also, dass man dann quasi, wenn es die Möglichkeit gäbe, einfach nur künstlich Glücklichkeit zu stimulieren, ohne dabei tatsächlich ein Leben zu leben, dass man, wenn man dieser Philosophie strikt folgt, das dann auch machen müsste. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass die meisten Menschen wahrscheinlich Nein sagen würden, wenn sie die Wahl bekommen würden, hier leg dich in diesen Sarg und sei 70 Jahre künstlich glücklich und dann stirb. So, also verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut.
Das ist nämlich eins der großen Probleme mit dieser Philosophieform, und das kann man natürlich, indem man das ein bisschen abwandelt, was dann der Sinn des Lebens ist, nämlich dass man sagt zum Beispiel, dass man das Glück selber finden muss oder dass es letztendlich darum geht, möglichst viel Freiheit möglichst sinnvoll zu benutzen und so weiter, kann man das natürlich umgehen, aber trotzdem ist grundsätzlich diese Frage, ob man dazu nicht vielleicht doch einfach Ja sagen sollte, relativ interessant. Und ich bin da noch zu keiner abschließenden Antwort gekommen, weil natürlich würde ich jetzt im Moment, glaube ich, wenn mir das jemand anbieten würde, Nein sagen, aber ich kann zwar begründen auch, warum ich Nein sagen würde, aber ich kann es, wenn ich es dann logisch immer weiter quasi mir diese Debatte im Kopf fortführe, nicht wirklich schlüssig begründen letztendlich.
Ja, ich auch. Ich glaube, oder in meinem Kopf ist auch die erste Reaktion oder ist auch erstmal so eine Nein-Reaktion, aber gleichzeitig so eine Ja-Reaktion. Und ich glaube, der Ursprung von der Nein-Reaktion ist, dass es nicht funktioniert. Ich glaube,
Ja.
man oder ich kann mir gerade nicht vorstellen, was es bedeuten würde, in so einem Zustand zu sein.
Genau, das ist vielleicht das Problem, weil, also, dass es nicht funktioniert, praktisch ist ja vollkommen klar, aber das ist ja in dem Moment egal, es ist ja ein Gedankenexperiment. Also die Frage ist ja, was wäre, wenn es das gäbe? Aber eben das Zweite, was du meintest, dass es für dich nicht funktioniert, weil man sich nicht wirklich vorstellen kann, was es bedeutet, weil es vielleicht nicht genau genug definiert ist oder man auch. Also man müsste im Prinzip quasi die Erfahrung einmal vorher machen. Aber das ist halt auch gefährlich, weil dann könnte man ja auch sagen, okay, ich verbringe einfach den Rest meines Lebens high auf Heroin. Was natürlich nicht geht, wenn man dann halt stirbt, ne? Aber so vom Prinzip her, wenn du quasi sagst, okay, der Deal ist, der Zustand, den du hast, wenn du einen perfekten Trip auf Heroin hast, den darfst du für 70 Jahre behalten und dann stirbst du oder für 100, was auch immer, halt bis zum Rest deines Lebens, ohne andere negative Nebenwirkungen, außer natürlich, dass du kein, in Anführungsstrichen, richtiges Leben mehr lebst, was auch immer man darunter jetzt versteht, halt nichts mehr anderes machst, dann wäre das ja klar eingegrenzt. Und trotzdem wäre meine initiale Reaktion noch nein. Und trotzdem könnte ich aber, wenn ich ganz ehrlich mit mir diskutiere, nicht abschließend, zumindest, ich könnte die Begründung, die ich habe, nicht abschließend ausdrücken. Das ist vielleicht die bessere Formulierung, weil ich glaube schon, dass ich eine sehr klare Begründung habe, aber die ist ein Gedankenkonstrukt, was ich noch nicht in Worte fassen kann, so gut.
Okay, ich habe oder klar auch in gewisser Weise drüber nachgedacht, aber jetzt konkret über das noch gar nicht. Und ich würde aber, wenn ich abgesehen von diesem realistischen Aspekt und von diesem, dass man sich es irgendwie nicht vorstellen kann, so rein dieses Gedankenexperiment, zu dem würde ich ja sagen.
Ja.
Weil, ja, auf jeden Fall.
Okay, weil das ist interessant, weil eben, ich glaube nämlich auch, dass die eigentlich, also wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann, logischere Antwort in Anführungsstrichen wäre ja zu sagen.
Eben, das ist ja.
Aber, also wenn man diese Philosophie konsequent verfolgt, ne, das immer vorausgesetzt, nur dass ich durchaus glaube, dass es ein sehr hehres oder sehr sinnvolles Ziel eigentlich ist, zu versuchen, sein Leben so schön wie möglich zu leben. Und natürlich wahrscheinlich auch ein sinnvolles Ziel ist, zu versuchen, das Leben anderer so schön wie möglich zu machen. Und vor allem auch deswegen, weil man dadurch, siehe Spieltheorie, auch selber wieder mehr Vorteile hat.
Ja. Ich
Und
glaube
weil es
eben,
auch
das ist
einfach
das
gut ist,
Problem
aber
an
trotzdem.
dem, wenn man diese Philosophie auf sich selber bezieht, dass man da ziemlich schnell in so ein Paradoxon reinrutscht, was ich auch vorher mit dem Nicht-Funktionieren im Kopf hatte, dass wenn man durchgehend glücklich ist, in meinem Kopf ist man dann unglücklich damit, glücklich zu sein.
Warum meinst du? Weil man das dann nur auf sich selber bezieht oder weil quasi dann das Glück zum Normalzustand wird?
Ja, genau. Und weil
Aber
man den
deswegen,
keinen Kontrast
stopp,
mehr hat und
deswegen habe ich gesagt, dass es
ja.
stetig steigt. Also das Gedankenexperiment ist, dass du
Ja,
tatsächlich
eben,
einen
deswegen hatte ich es
Mechanismus
auch vorher
hast,
nicht
der es
gesagt.
ermöglicht, dass du durchgehend das empfindest, was du in der Realität nur initial empfindest, wenn dich was glücklich macht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Trotzdem, irgendwas, es klingt sehr paradox,
Ja.
finde ich.
Irgendwas stört. Und also eine Sache ist natürlich, dass es absolut zutiefst egoistisch ist, aber das mal beiseite, weil es ja durchaus auch möglich ist, zum Beispiel zu sagen, okay, dann bieten wir das halt für alle an oder whatever. Das ist ein Gedankenexperiment. Ne? Wir können machen, was wir wollen. Wir können sagen, okay, jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben die Wahl, alle aktuellen Umstände abzubrechen und da das zu starten oder sowas. Okay, dann haben wir das moralische Ding geklärt. So, abgesehen davon ist es sowieso, und das ist ein anderes philosophisches Ding, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich vertrete es nicht, aber ich finde es super spannend, mich damit zu beschäftigen, dass wir im Moment in einer Zeit leben, mehr denn je, die einen moralischen Imperativ hat. Also wir bemessen die meisten Probleme, die wir haben und die meisten großen Fragen, die uns beschäftigen. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist das wieder wahnsinnig präsent. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, es ist nur auffällig und ich finde es interessant, sich damit zu beschäftigen. Bemessen wir daran oder versuchen wir so zu lösen, was moralisch richtig ist. und nicht an anderen Kriterien. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, okay, unser oberstes Kriterium bei der Entscheidung, wie wir die Welt weitergestalten wollen, wie wir in der Pandemie weiterkommen wollen, wie wir Klimawandel aufhalten wollen, ist nicht, was moralisch richtig ist, sondern ist, was, keine Ahnung, am schönsten ästhetisch ist. So. Also das ist natürlich vollkommener Quatsch eigentlich, wenn man zumindest in meinem Weltbild. Aber trotzdem ist es spannend, warum wir alle unsere Entscheidungen moralisch ausrichten, was es für Alternativen gäbe und was das für Implikationen hat. Aber das ist eine andere Frage. Zu dem Hedonistischen bin ich unter anderem auch gekommen, weil ich, oder ich bin dahin gekommen und habe mich dann aber unter anderem auch damit beschäftigt, so ein bisschen, wo das eigentlich in Literatur und so weiter vorkommt. Und ein Beispiel, was mir ganz stark klar geworden ist, irgendwann ist das Matrix, der Film Matrix. Alle, die ihn nicht gesehen haben, schaut ihn euch unbedingt an. Den ersten Teil, das andere ist alles Crap. Was jetzt neu in die Kinos kommt, weiß ich nicht. Aber der erste Matrix von 99 oder 98, der ist, muss man unbedingt schauen. Wie auch immer, aber dieser Film ist letztendlich ein extrem starkes Plädoyer gegen Hedonismus, weil er genau das. Also genau das ist ja quasi in Aussicht, dass die ganze Menschheit in einem konstanten Zustand der Glücklichkeit hätte sein können. Und gut, in Matrix wird sogar noch vorweggenommen, dass die Menschheit das dann abgelehnt hat oder dass das nicht funktioniert hat. Aber trotzdem, auch der gesamte Kampf der Protagonisten geht ja letztendlich dahin, eine relativ gute Scheinwelt zu verlassen oder zu zerstören, um in der wesentlich schlechteren, objektiv gesehen, Realität dann zu leben. Und interessanterweise ist einer der Hauptantagonisten jemand, der genau das nicht will. Das ist ein Mensch, der von der Realität weiß und aber in dieser Scheinwelt bleiben will. Und der ist aber ganz klar der Böse und die, die das verlassen wollen, sind ganz klar die Guten, auch wenn er natürlich so aufgebaut ist, dass man genau weiß, was seine Beweggründe sind. Und ich, vielleicht habe ich da Matrix auch zu früh geschaut, aber ich muss sagen, ich habe mich ganz lange gar nicht wirklich mit der Frage beschäftigt, ob der vielleicht recht hat. Ich habe natürlich mich damit beschäftigt, okay, das macht den halt nachvollziehbar, aber ich habe nie wirklich ernsthaft mich gefragt, ob er nicht vielleicht eigentlich derjenige ist, der letztendlich die besseren Beweggründe hat. Verstehst du?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja genau das Problem.
Ja, ich
Aber,
finde,
ja.
das macht auch oft eine Geschichte zu einer guten Geschichte, wenn die Antagonisten nicht nur verständlich sind, sondern mit der Zeit man immer mehr die Berechtigung von dieser Position versteht. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von Geschichten, die sich umdrehen und man auch irgendwann auf der Seite der Antagonisten steht.
Das stimmt, wobei das bei
Das
Matrix
ist.
nicht so
Ah,
ist. Das
nee,
musst du
bei
dazu
Matrix
sagen.
ist es
Aber
auch
es
so nicht
ist.
so. Aber ist mir gerade da in den Kopf gekommen, weil Matrix stimmt auch ein Beispiel dafür ist, wie beide Seiten eine Berechtigung haben und man eben, wenn man vor so einer Entscheidung steht mit zwei Pillen oder irgendetwas, man sich für beide Seiten entscheiden kann.
Ja.
Und es nicht eine richtige Entscheidung gibt in dem Sinn.
Genau, und es gibt nicht nur eine richtige, es gibt nicht nur keine richtige, es gibt nicht mal eine, die richtiger ist als die andere. Und das ist auch zum Beispiel so ein Ding, das ist jetzt ein großer Sprung, aber trotzdem, was mich unfassbar nervt, weil ich in letzter Zeit viel mehr noch als vorher damit in Berührung gekommen bin, dass diese Annahme, dass es irgendwie ein richtig oder ein falsch gäbe oder dass Leute, die offensichtlich richtige Entscheidungen nicht getroffen haben, sondern eine offensichtlich falsche. Und was ich meine ganz konkret ist, wenn es um Politik geht. Weil mir nämlich viel öfter als vorher jetzt in letzter Zeit das begegnet ist, dass Leute gesagt haben, also primär natürlich über Politiker und Politikerinnen, was auch immer die für Fehler gemacht haben und dass die Entscheidung doch viel besser gewesen wäre und so weiter und so fort und dass da halt wirklich, dann wird da salopp gesagt, da wurde einfach die falsche Entscheidung getroffen oder die schlechte Entscheidung. Also ich übertreibe das jetzt, ne? Und ich meine nicht mal unbedingt nur großmedial, wobei das auch natürlich so ist, also wenn man zum Beispiel Zeit liest, die Zeitung Zeit, das ist ja eine Zeitung, die sehr viel versucht, verschiedenste Standpunkte abzubilden, vor allem in den darin, welche Leute sie Kommentare schreiben lässt und sowas. Also Textkommentare, nicht unten drunter Kommentare. Und da gibt es auch ganz oft Texte, wo ich mir so denke, jo, Alter, schön, dass du das findest, aber überleg dir doch mal in der Situation von meinetwegen einem Jens Spahn zu sein. Und ich bin kein Fan von Jens Spahn, ne? Aber, oder auch von meinen Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen oder sonst was, wenn ich dann so höre, so, jo, der hat ja voll die Scheiße gebaut, weil das und das und das und das hätte man doch wissen müssen und so wäre viel besser gewesen. Alter, boah, da wird bei mir alles rot, weil ich mir so denke, so erstens wusste man ganz viel noch nicht und der hat damals halt so entschieden, weil man einfach die Informationen noch nicht hatte. Und zweitens, warum bitteschön ist denn diese Entscheidung, die da getroffen wurde, falscher oder richtiger als die Alternative? Und drittens, wie zum Fick kannst du, kleiner Kackmensch, dir anmaßen, das ist, Entschuldigung, aber das macht mich wirklich wütend.
Ja.
Das zu sagen, dass der da leichtfertig, ohne nachzudenken, eine falsche Entscheidung getroffen hat, weil ich mir sehr sicher bin, dass der Großteil dieser Entscheidung das Ergebnis von schlaflosen Nächten, hitzigsten Diskussionen und krassestem Abwägen ist. Ich meine, natürlich ringen da Leute darum, die richtige Entscheidung zu treffen und treffen halt am Ende dann eine Entscheidung. Und das ist natürlich das Einzige, was man dann sieht, was aus dieser Blackbox-Kanzlerministerium zum Beispiel rauskommt. Aber der Prozess dahinter ist ganz sicher in den allermeisten Fällen, vor allem jetzt gerade bei Corona, ein wahnsinnig aufwendiger und nervenaufreibender und schweißtreibender gewesen. Und einfach zu unterstellen, dass das nicht passiert ist, weil man ihn nicht sieht und selber einfach nur kackfaul und dumm ist, das nervt mich. Unfassbar. Aber was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also mein Problem mit dem, was du wahrscheinlich beschreibst, ist, dass ich es oft als am Ziel vorbeigeschossen sehe. Oder für mich ist
Was
das
die Kritik oder die Entscheidung?
die Kritik. Und zwar, dass eben keine oder dieses richtig und falsch sehr, sehr, sehr schwierig ist, überhaupt als Begriff. Und wenn man dann sagt, ja, das war einfach die falsche Entscheidung, dann ist man schon am Ziel vorbeigeschossen, weil man nicht einfach sagen kann, es ist falsch oder richtig, sondern man kann es kritisieren, man kann es differenziert abwägen. Hätte eine andere Entscheidung meiner Meinung nach ein Resultat ergeben, was ich lieber gehabt hätte,
Ja, eben, man kann sagen,
da
ich
sind schon
finde,
ganz
das ist die
viele.
falsche Entscheidung, aber man kann nicht
Genau.
sagen, das ist die falsche
Da,
Entscheidung.
und da sind aber
So.
schon ganz viele hätte und wäre und so weiter drin, wo man ja gar nicht selber bewerten kann, ob es wirklich so gekommen wäre. Und in dem Sinn finde ich es dann einfach am Ziel vorbeigeschossen, indem man überreagiert und nicht mehr und dann auch die eigene Position, die vielleicht auf differenzierten und überlegten Grundlagen fußt, meinetwegen. Dann aber völlig emotional übertrieben rauskommt. Und ja, ich denke, das ist ja über Corona ist immer schwierig zu reden, aber ja, da sind ist es an vielen, sind viele Positionen aus meiner Sicht eben am Ziel vorbeigeschossen, dass sogar die Leute, die selber auf einem fundierten Fundament stehen und differenziert und ja, sinnvoll argumentieren und reden, am Ziel vorbeischießen, indem sie selber indem sie se eigentlich selber in das rutschen, was man bei anderen kritisiert, indem man selber die Fehler macht, die man eigentlich kritisiert durch die durch und da sich selber widerspricht.
Ja, vor allem sie
Das
halt
ist
viel, viel stärker auch macht. Also jetzt bei dem Beispiel, dass man sich hinstellt und sagt, also jetzt ganz übertrieben polemisch, die da oben, die machen doch eh, was sie wollen, weil ich finde es nicht gut, dass wir, keine Ahnung, gehen wir mal von Corona weg und zum Klimawandel zum Beispiel, weil ich finde es nicht gut, dass wir jetzt kein Tempolimit haben im Koalitionsvertrag. Und deswegen haben A, die Grünen die Welt verraten, B, ist die FDP böse und C, die SPD fast so schlimm wie die CDU. So.
Ja, eben, das steht auf
das,
einer...
Das ist halt was, was... Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber das ist eine der dümmsten Aussagen, Entschuldigung,
die dir gerade eingefallen ist.
Ja, die mir gerade eingefallen sind, genau.
Ja, und trotzdem steht es auf einer Grundlage, die irgendwo verständlich ist, weil man wundert sich so, warum ist das jetzt nicht im Koalitionsvertrag, das Tempolimit, das ist doch eigentlich eine Sache, die wichtig ist, die man haben möchte und warum ist jetzt das
oder
und
halt auch nicht, ne, aber das ist halt
oder
genau
oder auch
Punkt.
Nicht, aber man kann es dann, wenn man weiterdenkt, wenn man überlegt, was das Problem dahinter ist, kann man das, was du jetzt gesagt hast, irgendwo verstehen. Nur so, wie du es ausgedrückt hast und genau in dem Ton wird oft geredet, ist es völlig am Ziel vorbeigeschossen und dadurch so undifferenziert und emotional,
eben, aber ich,
also überemotional, ja. Das ist wieder, ich bin die ganze Zeit vor dem Problem, dass ich falsch sagen möchte. das ist jetzt irgendwie komisch.
Ja, du kannst ja falsch sagen. Ich meine, es ist ja nicht schlecht zu sagen, etwas ist falsch. Es kommt halt auf den Zusammenhang an, ne? Und
es ist paradox.
Auf die Ausdrucksweise auch. Es ist paradox, ja, wobei ich mich...
Nein, eigentlich ist es menschlich. Es ist völlig normal und menschlich. Und ich
sehe
es ja an
mir
selber.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist eine bestimmte Art von menschlich. Aber auf eine andere Art ist es halt auch gar nicht menschlich.
Wieso?
Okay, warte, weil... Okay, wir müssen aber gleich zu dem Punkt zurück. Erinnere mich gleich dran, dass ich mir eigentlich darauf hinaus wollte, dass ich mir nicht sicher bin, ob es einfach nur emotional ist oder ob viele Leute sich diese Gedanken wirklich einfach nicht machen. Also, aber jetzt erstmal zum Menschlichen. Also, es ist auf eine Art natürlich sehr menschlich, aber auf eine andere Art überhaupt nicht menschlich. Und das kommt jetzt darauf an, wie man Menschlichkeit auslegt. Weil ja, klar, man sagt, Irren ist menschlich und das ist auf eine Art auch menschlich, weil viele Menschen oder alle Menschen natürlich irgendwo, wenn sie halt emotional erregt sind, wie auch immer, wütend, freudig, traurig, whatever, Rationalität in ihren Aussagen oftmals eher runterfahren, sage ich jetzt mal. Und eben dann, wie du sagst, eher emotional argumentieren, sprechen, sich ausdrücken und so weiter. Und das ist deswegen, natürlich kann man sagen, dass das menschlich, weil das halt nun mal was ist, was die meisten oder alle Menschen zumindest machen wollen und manche aber dann halt die Geistesstärke und Geistesgegenwart haben, in einigen Situationen das zu verhindern oder sich da zurückzunehmen. Aber trotzdem denke ich, dass das jedem und jeder schon mal passiert ist und auch weiterhin passieren wird, egal wie groß man da jetzt Selbstkontrolle hat. Auf der anderen Seite, warum ich meine, es ist eigentlich überhaupt nicht menschlich, ist, dass wir ja in einer Zeit leben, wo die meisten Menschen, interessanterweise ganz besonders die Menschen, die am lautesten und undifferenziertesten in Debatten schreien, sehr großen Wert darauf legen, ein aufgeklärter, moderner Mensch zu sein. Und eigentlich ist es ja, also das, was einen Menschen jetzt von einem Tier unterscheidet, in diesem Menschheitsverständnis, ne, auch humanistisch ist das, glaube ich, so, ist, dass der Mensch eben reflektieren kann. Und wenn man quasi aufhört zu reflektieren, was ja in dem Moment im Prinzip passiert, man hört auf zu reflektieren, man hört auf zu differenzieren, man gibt sich dem hin, was aus dem eigentlich eher animalischeren Teil des Selbst kommt, dann bewegt man sich weg von diesem Menschenbild und hin zu einem Tierbild. Und ich sage jetzt nicht, dass das was ist, was man auf Teufel komm raus vermeiden sollte oder dass Emotionen böse sind und so weiter. Ich sage nur, dass es von diesem Menschenbild, was viele vor allem von sich selber sehr gerne haben und propagieren, eher weiter weg ist als näher dran. Das ändert natürlich nichts dran, dass es in jedem Menschen trotzdem weiter schlummert und auch jeder Mensch da irgendwann mal rein verfällt und das auch ganz sicher in seinem Leben immer wieder machen wird, bis er halt stirbt oder sie. Aber trotzdem, verstehst du, was ich meine? Deswegen meine ich, dass es auf eine Art auch eigentlich eher weniger menschlich ist.
Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Und kann ich auch gut verstehen. Das erinnert mich sehr an Faust aus der Schule.
Stimmt, ja. Ja, Faust ist auch einfach genial. Also, ja,
dieses menschliche und tierische auf jeden Fall. Aber da ist natürlich so ein bisschen die Grundfrage, trennt man, wie stark trennt man menschlich, tierisch und wie stark es ist eigentlich verbunden. Aber
Ja,
nochmal
natürlich,
zurück,
klar.
du wolltest noch was sagen über. Ah, Mist, das habe ich mir so gut
Ah,
gemerkt, das
ja,
habe ich
doch,
wieder
doch, doch,
vergessen.
genau. Wir waren bei dem sich undifferenziert über zum Beispiel Politikerentscheidungen aufregen und unterstellen, dass die letztendlich willkürlich gefallen sind.
Ah, genau, ob die Leute
Oder
wirklich
zumindest zu
drüber
unterstellen, dass man
nachgedacht
selber,
haben
genau. Und
oder
der Punkt
nicht.
ist, dass wir waren bei den Menschen, die sich über sowas aufregen, was ja letztendlich alle Menschen sind, ne? Wir alle regen uns irgendwann mal auf über eine Entscheidung von, keine Ahnung, über eine politische Entscheidung zum Beispiel. Über ganz viele Entscheidungen regen wir uns auf, aber wir bleiben jetzt mal bei dem. Das, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht genau, war, als du gesagt hast, ja, die Menschen verstehen das ja alle, dass da ein schwieriger Denk- und Abwägungsprozess dahinter steht, aber sie wollen in dem Moment halt einfach ihren Frust rauslassen. Und da meinte ich, da bin ich mir nicht sicher, weil ich nämlich, also da gibt es auch wieder zwei Punkte. Erstens ist es ja schon auch so ein bisschen, ich glaube, das war schon immer so, man könnte sagen, es ist ein Zeichen unserer Zeit. Ich würde ehrlich gesagt sagen, wenn man sich wirklich objektiv anschaut, ist das eher zurückgegangen, aber trotzdem haben wir immer noch viele, viele Menschen und in vielen Teilen der Welt die sehr stark vorherrschende Einstellung, dass Politik, also so eine Die-da-oben-Mentalität quasi, ne? Dass Politik halt irgendwelche Machteliten sind, die letztendlich machen, was sie wollen und entkoppelt sind von dem Willen ihrer Wähler und Wählerinnen oder auch ihrer halt anders gearteten Untertanen, sage ich jetzt mal böse polemisch, ne? Und so weiter. Und das ist das eine. Ich glaube, dieses Politikverständnis gibt es immer noch bei mehr Menschen, als man glaubt, auch oder als ich jetzt so per se annehmen würde, auch hier in Deutschland. Und ich sage auch hier in Deutschland, weil wir Deutschen ja schon oft auch eine Tendenz dazu haben, zu sagen, ja, hier bei uns ist es ja ein bisschen besser als in Amerika. Jetzt so, ne? Aber ja, ich glaube, auch hier ist es sehr stark verbreitet. Und das ist natürlich was letztendlich dann auch unterstellt, dass diese Menschen nicht nur in dem Moment, in dem sie sich aufregen, vergessen mal eben, dass da vielleicht ein Entscheidungsprozess dahinter steht, sondern dass die von vornherein unterstellen, dass der da nicht ist und sich auch, also dass sie das grundsätzlich unterstellen und sich demnach auch nicht damit beschäftigt haben können, weil sie es sonst nämlich besser wüssten, was da eigentlich an Information und Denkarbeit in solche Entscheidungen reinfließt, vor allem in große, wichtige Entscheidungen, ne? Das ist das eine. Und das andere ist aber auch bei Menschen, die eigentlich ein sehr differenziertes Politikverständnis haben oder Demokratieverständnis in dem Fall vielleicht sogar, das ist auch bei denen, glaube ich, oft einfach vielleicht in einigen Momenten der Klarheit so ist, dass sie sich das mal überlegt haben, aber dass es grundsätzlich gar nicht so im Vordergrund steht, dass die Menschen, also die hohen politischen Entscheidungen treffen, dass da von vielköpfigen Teams wochenlange Vorbereitungsarbeit dahinter steckt, alleine nur abzuwägen, welche Entscheidung jetzt die richtige ist. Natürlich ist es der Idealzustand, ne? Und ich will jetzt nicht so sagen, dass ich so ein verklärtes Weltbild habe, dass ich davon ausgehe, dass jede Entscheidung, die jemals politisch getroffen wurde oder wird hier in Deutschland, die fundierteste Basis hat, ne? Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, vor allem auf den hohen politischen Ebenen eher die Regel. Und ich musste es auch glauben, weil davon mein Politikverständnis und mein Demokratieverständnis ganz stark abhängt. Und ich glaube auch, wenn Minister und Ministerinnen, wenn Leute, die in diesen Ämtern gearbeitet haben, in Podcasts, in Interviews, in Texten, überall, wo man halt Zugang zu deren Gedanken und Arbeitswelt bekommt, das betonen und beteuern, dann glaube ich das denen auch, weil ich mir das auch vorstellen kann und weil man ja viele von den Quellen und Überlegungen auch durchaus, wenn man das will, öffentlich findet und das dann nachvollziehen kann. Und ich glaube aber, deswegen habe ich das vorhin angezweifelt, dass viele Menschen da ein anderes Bild von haben, obwohl sie es eigentlich besser wüssten oder wissen müssten. Ist verständlich, was ich meine?
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ist, wie du sagst, dass es dann nur ein temporäres Sich-Aufregen ist, sondern ich unterstelle tatsächlich bei vielen Menschen traurigerweise gerade auch nicht nur bei irgendwelchen Rechtsextremen oder sowas, sondern auch bei Menschen, die sich linksliberal nennen, dass da einfach wahnsinnig viel Information und Denkarbeit fehlt und auch nie stattgefunden hat. Leider. Und das fällt mir deswegen, glaube ich, unter anderem so stark auf, weil das ja eigentlich das politische Umfeld ist, mit dem ich mich am stärksten identifiziere und auch lange Zeit noch viel stärker identifiziert habe, als ich das jetzt tue. Und es mir dann natürlich dann besonders nahe geht. Aber ich laufe einfach in immer mehr Beispiele rein. Vor allem, seit ich jetzt hier wohne und da in sehr verschiedenen Welten tätig bin. Nämlich einmal in einem kernkonservativen CDU-Umfeld, dann in ganz normaler, gemischter Stadt, wo alles vertreten ist, und dann aber halt auch sehr viel in einer sehr stark bis sogar ins Extrem reichende linken Studentenumgebung. Und mir fällt einfach auf, dass jeweils an den Rändern, ich sage jetzt nicht, dass irgendwie so ein Bullshit Rechts- und Linksextremismus ist das Gleiche, ich rede da auch überhaupt nicht von, ne? Aber jeweils an den Rändern von dem politischen Umfeld, mit dem ich direkt in Kontakt stehe, fehlt es an Denken und an Informationen und aber auch an der Bereitschaft, sich Informationen zu beschaffen, sondern Meinungen werden sich da ganz oft einfach nur aus einem Gefühl herausgebildet. Und das schockiert mich, ehrlich gesagt. Und das ist genau das, was ich meine. Deswegen bezweifle ich, ehrlich gesagt, dass das was Temporäres ist bei vielen Menschen, sondern dass viele Menschen wirklich einfach ein falsches Bild von Demokratie oder Politik haben. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine.
Ja, es ist klar geworden. Und ich schließe da nochmal nachher an das, was ich vorher gesagt habe, an, weil ich eben auch vorher eben nicht ganz die Person meinte, die du jetzt beschrieben hast, sondern eben die wo absolut nicht extrem sind, sondern so, ja, okay, die Mittelmenschen. Ja. Und dass da genau das Gleiche passiert und dass bei den ganz differenzierten Leuten eben auch das Gleiche passieren kann, wenn man nachgedacht hat, wenn man auf dieser Basis, wenn man auf einer großen, informierten Basis Meinungen aufbaut, dass man trotzdem eben am Ziel vorbeischießen kann und in dieses Undifferenzierte reinrutschen kann. Und ich erkenne das bei mir persönlich oft an Stellen, wo es mir zu kompliziert wird. Es gibt einfach sehr viele Themen, die sind so kompliziert, dass man auch nach langem Nachdenken zu so vielen verschiedenen Lösungen kommt und so viele Informationen sieht, die einem fehlen. Also wo man merkt, da fehlt einem noch so viel Information, um wirklich differenziert zu einer Meinung oder was Ähnlichem zu kommen, dass man dann ja ein bisschen aufgibt und dann in die Reaktion reinkommt, ich reg mich jetzt einfach drüber auf, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, weil so das, was ich gesehen habe und mich informiert habe, halt irgendwie diesen Schluss zulässt.
Ja, also ich im Prinzip, jetzt, dass
aber
man...
Diese Gefahr ist eben bei so einer, ist auf so einer differenzierten Grundlage ganz, ganz problematisch, weil es etwas Temporäres ist, ist es nicht allgemein so. Die gleiche Person ist vielleicht oft sehr differenziert und sehr, ich sag mal, zurückhaltend mit übertriebenen Aussagen. Aber es kann eben trotzdem passieren. Und dann hat man selber, und das ist jetzt auch auf mich bezogen, es ist manchmal schwierig, in den Situationen es zu erkennen, dass das gerade passiert, dass man gerade undifferenziert wird, dass man gerade übertreibt. Und ja, weil man eben das Gefühl hat selber, ja, ich bin ja immer differenziert und ich bin ja immer
richtig
eigentlich.
Aber das ist vielleicht auch was man, also ich meine, ich habe ja jetzt auch zweimal in dem Podcast, einmal am Anfang und einmal jetzt vor ungefähr, was wären das gewesen, 7 Minuten, ist genau das ja mir in Anführungsstrichen passiert. Nur in den 2 Fällen war es so, dass es kontrolliert und absichtlich war, ne? Aber öfters ist es natürlich auch so, dass es wirklich einfach passiert. Also genau das, was du gerade meinst, auch mir. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von sich selber. Das ist schon klar, ja, da hast du recht. Und das meinte ich aber eben nicht.
Ja, ich weiß, ich wollte nur diese dritte Sache dazustellen, weil es dieses Ding von Nachdenken und extrem sein, nicht nachdenken und das heißt extrem sein und übertreiben oder eben ganz viel nachdenken, gar nicht übertreiben und dann aber manchmal halt trotzdem übertreiben.
Das stimmt, ja.
Und es aber nicht merken.
Ja, das ist klar, klar, dass man es in dem Moment nicht merkt schon. Aber das ist, glaube ich, was, also dass man in solche Reaktionen reinrutscht, dass einem das passiert, das kann man, glaube ich, nicht umgehen. Was man aber umgehen kann, ist, dass du gerade meintest, dass man das Selbstbild hat, ja eigentlich meistens differenziert zu sein. Das kann man schon haben. Ich habe das von mir zum Beispiel auch. Das haben halt wahrscheinlich die meisten Menschen für sich. Vielleicht ist das eher das Problem. Aber grundsätzlich, glaube ich, tut man sehr gut daran. Und das kann man wirklich lernen. Ich habe das mir beigebracht und glaube, das mittlerweile relativ gut zu können. Zumindest bin ich mir meistens im Klaren darüber, auch in sehr hitzigen Diskussionen, dass man halt nie differenziert ist und dass man nie Recht hat. Also nie im absoluten Recht ist so. Und das ist, kann man sich antrainieren, als Hintergrundgefühl würde ich das jetzt mal nennen.
Ja, weil nach außen hin, also
weil dann passiert es, warte ganz kurz noch, dann passiert es zwar, dass man unrational oder sonst was wird, oder auch mal lauter oder emotional, aber man kann sich schützen vor zum Beispiel ernsthafteren Zerwürfnissen und so weiter, indem man sich antrainiert, immer so ein, ja, im Prinzip wie so eine Bremse, die mit steigender Emotionalität immer stärker wird, sich anzutrainieren, dass man immer im Hinterkopf hat, so, die Welt ist komplizierter als ich und was ich sage, ist meine Perspektive. Das hört sich unfassbar konstruiert und so an, aber einfach, dass man das Gefühl sich antrainiert, dass man immer im Hintergrund hat, es hat niemand jemals recht und es ist auch niemand jemals differenziert. Ich kann das schwer beschreiben, aber das ist...
Ich verstehe, was du meinst. Nach außen hin muss es nicht unbedingt so wirken, aber man kann ja nach außen hin jede Emotion und jede Undifferenziertheit tragen, aber es macht immer noch einen sehr großen Unterschied, was ganz hinten als hinterster Gedanke noch dasteht und was da präsent ist. Und wir hatten es ja auch viel von eben einer Grundlage, auf dem sich diese Position aufbaut und die auch formt, was eben so die Hintergedanken und Ideen sind, die man irgendwo so im Hinterkopf hat. Und zu dieser Grundlage passt, oder die ist für mich mit einem Buch verbunden, was ich eben, was ganz gut passt, weil ich das diese Woche diese Folge als Literaturempfehlung mitgebracht habe. Und zwar ein Buch, was ich irgendwie, ja, immer, wenn es um Bücher geht, irgendwie empfehle, weil es so das erste wissenschaftliche Buch ist, was ich gelesen habe. Sage ich mal, so populärwissenschaftlich, aber doch ziemlich in die Tiefe gehend. Und das heißt, am Anfang war der Wasserstoff. Kennst du das?
Nee.
Von Heumer Dittfurt.
Das kenne ich. Keine Ahnung. Okay.
ich habe es ja leider nicht vor mir liegen. Das hätte ich natürlich holen können, um es noch etwas genauer vorzustellen, aber dann mache ich das gerade aus dem Kopf. Und zwar geht es um die Geschichte von allem, basically. Also es fängt, es geht halt an den Anfang vom Anfang, in vielerlei Hinsicht, wie der Titel auch schon sagt, und erklärt die Geschichte, wie es zum jetzigen Zeitpunkt der Menschen kam, und fängt aber eben vor dem Sonnensystem an, erklärt dann so die Theorien zu, wie sich überhaupt Sterne bilden, wie sich überhaupt Planeten bilden, wie überhaupt sich dann Planeten abkühlen und stabil sind und so weiter. Und dann geht es aber auch auf die Erde, wie das dann dazu kam, dass sich das Wasser auf der Erde ist, dass sich das Ganze abkühlt hat, wie sich Kontinente gebildet haben, Landmassen, Wasser, und dann aber auch sich Leben gebildet hat. Und es ist relativ ein roter Faden durch, hat aber schon die verschiedenen Themenbereiche. Gerade in der Mitte ist ein ordentlicher Batzen Biologie drin, weil das natürlich schon eine essentielle Frage ist, in dem, wie Leben entstanden ist, wie das biologisch grundsätzlich möglich ist. Und was das Interessante ist an dem Buch, was ich auch in meiner Erinnerung, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe, sehr schätze, dass es eben differenziert ist und zwar an der einen oder anderen Stelle veraltet ist und nicht
Das kam
mehr,
auch schon 1972 raus, habe ich gerade
genau, ja,
gelesen.
und nicht mehr aktuelle Theorien beschreibt, aber darum geht es nicht unbedingt bei dem Buch, sondern es geht eben eher um einen auch gedanklichen Prozess, um ein Fundament zu schaffen, sich mit Dingen zu beschäftigen, weil man eben doch verschiedene Theorien mitbekommt, die auch heute immer noch interessant sind, auch wenn sie vielleicht überholt sind. Und man das Ganze eben deswegen mit so einer Grain of Salt, sagt man das auch, mit einer Prise Salz lesen muss? Nee, sagt man auf
Ich weiß
Deutsch nicht,
nicht.
oder?
Nee.
Keine Ahnung. Eben mit ein bisschen Vorsicht lesen muss, dass eben nicht alles genau richtig ist, aber das Buch auch es nicht so darstellt, als wäre es richtig, sondern eben zum Teil auch einfach völlig unterschiedliche Theorien darlegt, dem Leser oder der Leserin und damit einfach was Interessantes vermittelt. Und ja, eben, es ist zwischendrin vielleicht ein bisschen ein anstrengendes Buch, gerade bei dem erwähnten Biologie-Teil. Und ja, wenn man es liest, ja, muss man sich vielleicht da nicht durchquälen, in meiner Erinnerung zumindest. Aber ich war auch jünger, als ich es gelesen habe. Vielleicht, wenn man mehr Ahnung hat, ist es auch noch interessanter, weil es
Weil du jetzt so viel
tatsächlich,
Ahnung von Biologie hast.
nee, wenn man mehr Ahnung hat, also nicht unbedingt ich, aber ja, wobei selbst ich jetzt mit dem Abitur habe mal auch schon ein bisschen mehr Plan von Säuren, Basen und so Kram.
Hatten wir das im Abi?
Wir hatten Biologie im Abi, ja.
Ja, aber nicht mit Säuren und Basen, oder?
Doch, die DNA hier, Guanin,
Ja, schon. Ach so,
Uracil,
ja, aber was jetzt
Adenosin.
wirklich eine Säure und was eine Base ist, ja nicht.
Achso, ja gut, das hatten wir aber auch schon
Ist
eine
ja auch
Weile
eher
her.
Chemie.
Ja, ja, gut. Aber egal, dieses Buch ist eben, finde ich, eine sehr schöne Grundlage, wenn man so einen All-Around-Überblick über ganz viele Themen haben möchte und das in so einer schönen Weise, wo man sehr drauf aufbauen kann. Weil egal, wo ich mich dann informiert habe, egal ob das eben bei Biologie oder Astronomie oder ja, Physik auch informiert habe, es spielt halt überall irgendwie mit rein, weil es für die ganze Menschheitsgeschichte, sage ich mal, und auch davor ja alles halt gebraucht hat, damit es zustande kam. Und von daher finde ich das ein sehr schönes Buch, was man sehr empfehlen kann. Am Anfang war der Wasserstoff von Homer Ditford. Ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Buch auch. Also ist nichts
Kein
besonders,
Geheimtipp.
kein besonderer Geheimtipp, aber vielleicht ein älteres Buch und heutzutage weiß ich jetzt nicht. Aber mein Vater kannte es auch. Das ist ein Standard.
Ja, was auch mit Biologie tatsächlich zu tun hat, ist das
Sex.
Thema, was ich mitbekommen habe. Ja, Sex auch. Und Sex wiederum hat mit Babys zu tun. Und Designerbabys sind ja auch eine Art Babys. So, und um
Absolut
Designerbabys
Babys.
wiederum gab es, ja, sind auch eine Art Baby, sage ich ja. Und um Designerbabys wiederum gab es vor ein paar Jahren ein Aufflammen der Debatte, als nämlich die sogenannte CRISPR-Cas-Methode ja erst entdeckt und dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. Und diese CRISPR-Cas-Methode und auch so ein bisschen, was das mit Designerbabys zu tun hat, das ist das Thema, was ich heute mitgenommen habe. Und du, Yannick, erinnerst dich vielleicht, ich habe dieses Thema tatsächlich schon mal bearbeitet, als du auch dabei warst. Weißt du noch wo?
Ja, im Abitur hast du da einen wunderschönen
Genau, das
Vortrag
war
drüber
mein
gehalten.
Abitur-Biologie-Referat. Und ich halte jetzt nicht das Referat nochmal, aber ich erzähle den Inhalt nochmal. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen als im Abi. Aber genau, darum geht es heute. So, genau, um Designer-Babys zu verstehen, sollte man halt erst diese CRISPR-Cas-Methode verstehen. Und genau, bevor man die versteht, könnte man sich erstmal noch anschauen, woher die eigentlich kommt. Die CRISPR-Cas-Methode ganz kurz, das ist eine Methode, um gezielt DNA zu, ja, letztendlich im weitesten Sinne zu verändern. Eigentlich ist die CRISPR-Cas-Methode nur eine Methode, um gezielt DNA an einer bestimmten Stelle zu schneiden, aber dazu kommen wir auch gleich, genau. Die basiert auf dem CRISPR-Cas-System und dieses CRISPR-Cas-System, das ist schon sehr, sehr, sehr lange bekannt und ist aber was vollkommen anderes. So, das ist nämlich ein Teil des Immunsystems von Bakterien. CRISPR-Cas steht für CRISPR, CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Also quasi zusammengefasste, regelmäßig abbestandete palindromische Wiederholungen. Palindromisch heißt, dass es vorwärts und rückwärts gelesen das gleiche ist. Ein Palindrom wäre zum Beispiel Lagerregal, also in der deutschen Sprache. Oder 1, 2, 3, 2, 1 wäre auch ein Palindrom, aber halt mit Zahlen. Und auf der DNA hat man ja bestimmte Nukleotide. Und oder Nukleotide, sind die Dreier oder sind die Einser? Ich weiß es gar nicht genau. Wie auch immer, auf jeden Fall ein DNA-Abschnitt, der vorwärts und rückwärts gelesen dieselben Buchstaben ergibt. So, wenn man ihn übersetzt. So, das sind diese, daher kommt das CRISPR und das Cas ist einfach ein bestimmtes Protein. So, was hat es jetzt mit dem Immunsystem von Bakterien zu tun? Ganz einfach, Bakterien können angegriffen werden von einer Art Virus, nämlich von Bakteriophagen. Und die funktionieren letztendlich wie andere Viren auch. Sie versuchen nämlich, die Bakterien dazu zu bringen, die eigene Virus-DNA zu produzieren, anstatt dem, was die Bakterie eigentlich produzieren soll. Beziehungsweise sie versuchen, die Bakterien dazu zu bringen, eigentlich Viren zu produzieren, anstatt dem, was die Bakterie eigentlich machen soll. Und dazu wiederum verändern sie entsprechende Abschnitte auf der DNA des Bakteriums. Oder versuchen das zumindest. So. Und was jetzt Bakterien sich ausgedacht haben, in Anführungsstrichen, haben sie natürlich nicht. Aber was sie machen, ist, wenn ein Bakterium einen Angriff von so einem Phagenvirus überlebt, dann kann das einen bestimmten Teil dieser Virus-DNA rausschneiden. Und das ist ein Teil, an dem man dieses Virus identifizieren kann. Und kann das auf eine bestimmte Stelle in der eigenen DNA einfügen. Und diese Stelle ist eben die CRISPR-Stelle, weil die nämlich eben aus diesen eingefügten Virusstücken besteht und dann aus einem Repeater, also einem DNA-Stück, was vorwärts und rückwärts gelesen werden kann und immer gleich ist. Und dann kommt wieder ein Stück Virus-DNA von einem anderen Virus und dann kommt wieder ein Repeater und dann wieder ein Stück Virus-DNA und so weiter und so fort. Und so baut sich quasi nach und nach in der Bakterie eine Art Datenbank über Virusfeinde auf. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Bakterium oft diesen Angriff nicht überlebt von so einem Virus. Weil aber diese Datenbank in der DNA ist, können die Bakterien, die einen Angriff überleben, diese Datenbank weitergeben an ihre Kinder, in Anführungsstrichen, weil die DNA ja halt ja weiter vererbt wird, ne? Und das heißt, dass nach und nach ein Bakterienstamm eben Resistenzen gegen bestimmte Viren aufbaut. Die Viren ihrerseits mutieren natürlich auch und umgehen das darum wieder und so weiter und so fort, aber das ist das Prinzip. So, jetzt ist vor diesem CRISPR-Abschnitt auf der DNA, wo diese Datenbank drinnen ist, direkt davor ein anderer Abschnitt, der ein bestimmtes Protein kodiert, nämlich das Cas-Protein oder genauer gesagt das Cas9-Protein. Danach ist es zumindest benannt, dieses System. Und dieses Cas9-Protein, das wiederum kann, ich vereinfache das ist sehr stark, aber kann einen bestimmten, ja, letztendlich einen RNA, die auf eine bestimmte DNA-Stelle passt. Falls ihr nicht wisst, was RNA ist, ist nicht so wichtig. Es ist einfach letztendlich sowas wie DNA, aber nicht mit zwei Strängen, sondern mit einem. Und diese RNA, die kann man so machen, dass sie eine bestimmte Stelle einer DNA quasi wiedergibt oder dieser Stelle entspricht. Also wie so eine Art Bleistiftdurchschlag, könnte man jetzt sagen. Ist nicht so genau, aber so vom Prinzip her. Und dieses Cas-System, Cas-Protein, kann eben so ein RNA-Stück nehmen, was auf ein bestimmtes DNA-Stück passt und geht dann los. Und wenn es eine DNA findet, wo das RNA-Stück, was es dabei hat, drauf passt, dann zerschneidet es diese DNA. Und das Cas-System oder das CRISPR-Cas-System von Bakterien funktioniert eben so, dass dieses Cas-Protein nimmt sich jetzt quasi die gespeicherten Virusstücke aus der Datenbank von der Bakterie und zieht dann los. Und wenn es jetzt ein Virus findet, was diese DNA in sich drin hat, dann zerstört es die DNA und zerstört dadurch die Reproduktionsfähigkeit von diesem Virus. Und das ist eben dieses Abwehrsystem von Bakterien oder ein Teil des Abwehrsystems von Bakterien. Und das wurde schon, boah, vor Ewigkeiten, ich glaube in den 80ern oder so, da entdeckt. nicht ganz genau nachvollzogen, aber entdeckt wurde es damals. So, und das ist das CRISPR-Cas-System. Jetzt hat man 2012 es geschafft, genauer gesagt haben Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, ich spreche sie safe nicht richtig aus, aber wie auch immer, die haben jetzt an diesem Cas-System rumgebastelt und haben sich überlegt, okay, letztendlich könnte ich doch diesem Cas-Protein auch einfach irgendeinen anderen DNA-Abschnitt geben und es dann an der Stelle schneiden lassen, wo auch immer ich will. Ich muss ihm quasi nur einen richtigen Abschnitt geben. Die haben dafür auch 2020 dann den Chemie-Nobelpreis bekommen, weil die damit nämlich die CRISPR-Cas-Methode entwickelt haben. So, und diese CRISPR-Cas-Methode ist letztendlich genau das. Die nimmt sich ein Cas-Protein, also ein Cas9-Protein, ursprünglich zumindest, danach ist es benannt, und eine sogenannte Single-Guide-RNA, also ein Stück RNA, was halt so zugeschnitten wurde oder modifiziert wurde, dass es auf die DNA-Stelle passt, die man schneiden möchte. Und dann packt man das in eine Zelle rein und dann verursacht es da einen Schnitt in der DNA. Und zwar tatsächlich für alle Freaks und Nerds hier einen Doppelstrangbruch, sprich, es schneidet tatsächlich beide Stränge der DNA an dieser bestimmten Stelle. Beziehungsweise es zerschneidet einen und der andere zerfällt dann an der Stelle auch. So, was kann man jetzt damit machen? Man kann Gene ausschalten, indem man sie kaputt macht. Ein Gen ist ein Abschnitt auf der DNA, der eine bestimmte Funktion hat, in dem Fall einfach. Und wenn man die an einer bestimmten Stelle zerstört, dann kann man die im Prinzip in Anführungsstrichen ausschalten. So, man kann einzelne Nukleotide verändern durch Sonderformen von Cas. Also sprich, man kann drei Buchstaben in dem DNA-Code ergeben ein Nukleotid und man kann jetzt einzelne Dreiergrüppchen quasi verändern mit bestimmten Formen des Cas-Proteins, die nicht nur, die nicht schneiden, sondern das ja, eben verändern können. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das ist letztendlich auch egal. Man kann das mit dieser CRISPR-Cas-Methode jedenfalls machen. Und was man jetzt was man jetzt auch noch machen kann, und das ist das, wo es dann in Richtung Designer-Babys geht, ist andere DNA-Sequenzen einfügen an dieser Stelle. Sprich, ich kann aus der DNA eine Sequenz, also ein Stück rausschneiden und kann da eine andere Sequenz reinfügen. Das kann das Cas-Protein nicht selber, sondern was man damit macht, was man da macht, wenn man das machen will, ist, man verursacht an der Stelle einen Schnitt und packt dann einfach das Stück DNA, was man da stattdessen reinhaben will, in die Zelle und die zelleigene Reparatur fügt es dann ein, wenn die Enden auf die zwei angeschnittenen Enden von der ursprünglichen DNA draufpassen. So. Das Ding ist jetzt nur, dass das Cas-Protein oder auch die Single-Guide-RNA nicht durch die Zellwand durch können. Das heißt, also normalerweise. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass man das in eine Zelle reinbekommt. Das kann man mit verschiedenen Sachen machen. Was in Laboren am häufigsten gemacht wird, ist Elektroporation. Sprich, man verpasst der Zelle einen Elektroschock. Dadurch öffnen sich die Zellwandporen und das Zeug passt da rein. So. Jetzt gibt es nicht nur das Cas9-Protein, es gibt noch ein paar andere Proteine, die das können. Aber Cas9 ist halt das, was am häufigsten benutzt wird und auch das, was als erstes entdeckt wurde und was halt namensgebend war. Diese anderen gibt es noch Cas12b und CPF1 und noch ein paar, die man aber nicht benutzt aus verschiedenen Gründen. So, jetzt hat also diese CRISPR-Methode ist deswegen so revolutionär, weil sie extrem genau ist. Die Off-Target-Effekte, also die falschen Schnitte, liegen im Promillbereich. Allerdings kommt es auch auf die spezifische Sequenz an, die man schneiden will. Für bestimmte Sequenzen gibt es eine höhere Fehlerquote, für bestimmte eine niedrigere. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall sehr genau und es ist vor allem sehr, sehr, sehr billig. Es ist nämlich nicht so, dass das die erste Genschere ist, die es gibt. Es gibt schon TALEN und Zinkfingernukleasen, die gab es auch vorher schon. Die können dasselbe, sind sogar noch wesentlich genauer, aber sind halt auch sackteuer und sackkompliziert. So, und Cas ist halt günstig und sehr genau. Es hat aber einen Nachteil, es kann nämlich nur an bestimmten Stellen schneiden, weil es nämlich drei bestimmte Buchstaben braucht auf der DNA, um sich zu aktivieren. Das heißt, es kann nur an diesen, und diese Buchstaben sind PAM, das heißt, es kann nur an diesen Stellen schneiden. Aber die gibt es ziemlich oft auf der DNA, weil die DNA sacklang ist und es oft auch nicht so wichtig ist, dass man genau an perfekt der richtigen Stelle schneidet, weil viele Teile der DNA zumindest von uns noch nicht verstanden sind, und die Teile, die verstanden sind, liegen dann halt irgendwo dazwischen. Und wenn man dann einfach ein bisschen was mit rausschneidet, von dem man bisher nicht weiß, was es macht, ist das nicht so wichtig. Also so die Logik, ne? Für die Zwecke, für die man es benutzt, nämlich um Gene zu verändern, reicht das vollkommen aus. Genau. Jetzt ist aber das Ding natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es nicht in Zellen rein kann normalerweise. Und so Elektroporation ist natürlich super, das kann man aber ja in Lebewesen nicht machen. Wenn man jetzt also Lebewesen verändern möchte, was macht man dann? Da hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann einerseits Zellen entnehmen, die im Labor durch CAS quasi ändern lassen und dann einfach zurück in den Körper machen. Und da teilen die sich dann natürlich auch weiter. Und was man dann noch machen kann, ist zum Beispiel durch Chemotherapie diesen Zellen im Körper einen Überlebens- oder Mengenvorteil verschaffen. Das wird natürlich extrem selten gemacht, weil es sackgefährlich ist. Eigentlich, soweit ich weiß, nur bei Krebspatienten und Patientinnen, wenn es überhaupt gemacht wird. Was man auch machen kann, ist das Cas-Protein und die Single-Guide-RNA durch einen Vektorvirus in eine Zelle bringen, also einen Trägervirus, das keine Krankheit auslöst, sondern einfach diese zwei Sachen in die Zelle macht, weil Viren können in Zellen eindringen, ne? Sonst würden sie nicht überleben können. Und genau, das Problem dabei ist natürlich, dass es häufig, obwohl das Virus in dem Sinne nicht gefährlich ist, trotzdem eine Immunantwort hat, weil es natürlich für den Körper egal ist, ob das Virus jetzt versucht, die Zelle zu verändern, dass sie eine Krankheit produziert oder irgendwas anderes zu verändern, ne? Der Körper sieht nur, oh, da ist böses Virus, lass wegmachen, was ja auch gut ist. Und außerdem bleibt es da auch nicht lange in der Zelle, weil es nämlich aufgelöst wird. Also die Single-Guide-RNA und das Cas-Protein, weil es halt nicht körpereigen ist. Das Virus bleibt da und stirbt dann halt, weil es ja, wenn man das benutzt, ein Virus ist, wo man darauf achtet, dass es nicht gefährlich ist. So. Aber das wird sowieso kaum gemacht mit Vektoren. Also es wird ja daran geforscht, aber es wird halt nicht in der Humanmedizin eingesetzt, auch nicht irgendwie experimentell, weil man das Problem hat, dass dadurch theoretisch lebende Menschen veränderbar sind. Also die DNA lebender Menschen kann dadurch theoretisch verändert werden, ohne dass die es merken. Eine wichtige Einschränkung ist, die Keimbahn wird bei dieser Methode nicht verändert, also sprich die Reproduktionszellen. Das heißt, diese Änderungen sind dann nicht vererblich, wenn man das mit diesem Vektorvirus macht. Oder wären nicht vererblich, weil man macht das ja nicht bei Menschen. So. Gut, warum sollte man es überhaupt machen wollen? Es gibt medizinisch einige Gründe. Man kann zum Beispiel T-Zellen, also Killerzellen vom Immunsystem so verändern, dass sie auf Krebszellen gehen. Man kann bestimmte Erbkrankheiten oder Genkrankheiten heilen. Man kann bei bestimmten Formen von Blindheit tatsächlich Therapien machen. Und da waren auch erste Therapien schon erfolgreich. Man kann forschen, also quasi Gene besser verstehen, indem man bestimmte Sachen verändert und schaut, was passiert. Das ist natürlich ethisch-moralisch kritisch, aber es wird gemacht, genauso wie viele andere ethisch-moralisch kritische Experimente an Labortieren halt. Es ist für Krebstherapien anwendbar und man kann tatsächlich auch bestimmte Populationen ausrotten, was natürlich sackgefährlich ist und deswegen auch nicht gemacht wird. Es gibt aber durchaus Szenarien, in denen man sich überlegen könnte, ob es in bestimmten Situationen nicht sinnvoll wäre. Man kann zum Beispiel Mücken, die Malaria übertragen, gezielt ausrotten. Es wird nicht gemacht, weil man natürlich die ganzen Implikationen gar nicht abschätzen kann und auch nicht weiß, was dann letztendlich dabei Schlechtes rauskäme, und weil es natürlich auch trotz allem sehr kritisch ist, mit so einer Methode in einem größeren Stil in die Umwelt einzugreifen. Aber trotzdem, das ginge theoretisch, ne? So. Was wird denn jetzt damit schon tatsächlich gemacht? Nutzbakterien werden gegen bestimmte Phagen, also gegen bestimmte Viruskrankheiten, resistent gemacht. Es gibt, das ist eigentlich ganz, also ja, es ist eigentlich nicht lustig, aber es ist irgendwie cool, auch wenn ich. Egal, ne, in Laboren wurden Mäuse zum Leuchten gebracht, Lebende, indem man nämlich ein Protein, das in der Haut produziert wird, was denen die Farbe gibt, so verändert hat, dass es ja halt unter Schwarzlicht leuchten kann. Genau, was noch einen, soweit ich weiß, bisher nicht gemacht wird, aber natürlich was ist, was, wo es massiv dran geforscht wird und was wahrscheinlich auch irgendwann eingesetzt wird, sind Pflanzen so verändern, dass sie zum Beispiel sich an die Bedingungen anpassen, die durch den Klimawandel geschaffen werden. Dass man vielleicht Bakterien züchtet, die Müll fressen können, dass man vielleicht Bakterien züchtet, die CO2 aus der Atmosphäre holen können und so weiter und so fort. Solche Sachen. Genau. Und was natürlich auch eine Sache wäre, die man hypothetisch machen könnte, wäre Menschen verändern. Und damit sind wir dann bei den Designer-Babys. Und ich bin auch fast am Ende von meinem Vortrag, der tatsächlich diesmal nur 16 Minuten gedauert hat. Wow. Bis jetzt. Und bei Designer-Babys ist, ja, da kommt sehr darauf an, was man sich drunter vorstellt. So ein Dialog, so ein Katalog-Baby, wo man sich so aussucht, Augenfarbe, Gesichtsform und so weiter, IQ, das geht nicht. Also da sind wir Welten, Universen weit von entfernt, aus verschiedensten Gründen. Wir können diese Änderungen noch nicht machen, die dazu nötig wären, aber vor allem haben wir auch einfach die DNA nicht gut genug verstanden, dass wir überhaupt wissen, was wir verändern müssten, um bestimmte Effekte zu erzielen. Also wir können nicht mal, und das ist kein Scherz jetzt, ne, die Augenfarbe verändern gezielt. Wir wissen nicht, wie wir die DNA verändern müssten, um eine bestimmte Augenfarbe zu erzeugen. Das ist einfach noch nicht bekannt. Und das ist ja jetzt ein Merkmal, was relativ klein und äußerlich ist. Ich meine, klar, es ist wichtig, ne, aber trotzdem, das sollte ja eigentlich relativ einfach sein im Vergleich jetzt zu sowas wie Intelligenz oder so. Aber nicht mal das können wir machen. Alleine daran scheitert so ein klassisches Designer-Baby-Ding schon. Und es ist auch nicht so, dass CRISPR-Cas da jetzt ein krasser Schritt nach vorne war, weil, wie gesagt, die Probleme woanders liegen. Und wir hatten ja solche Genscheren auch vorher schon. Und zwar sehr viel genauere, wenn ich das anmerken darf, als CRISPR-Cas, nur halt welche, die auch teurer waren. Oder auch sind, die werden natürlich immer noch benutzt. So. Was es aber natürlich als Designer-Babys gibt, sind andere Sachen. Da spielt allerdings CRISPR-Cas absolut keine Rolle mehr, beziehungsweise fast keine Rolle mehr. Was es schon lange gibt, ist natürlich, dass man Zellen entnimmt und dann die DNA überprüft, zum Beispiel auf Erbkrankheiten und so, und dann per In-vitro-Fertilisation, also quasi im Reagenzglas, die Zelle befruchtet. Und das dann wieder einsetzt. Das ist auch in Deutschland unter bestimmten Umständen erlaubt, zum Beispiel wenn man die Gefahr von bestimmten Erbkrankheiten hat oder von Totgeburten und so weiter, dann darf man das auch in Deutschland tatsächlich machen. Das nennt sich dann Pränataldiagnostik. Kann man jetzt verschiedenste Arten Sachen von halten und zu sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es gemacht wird und auch hierzulande erlaubt ist unter bestimmten Umständen mit Einschränkungen. So, was aber jetzt natürlich mehr mit Cas zu tun hat, wäre, wenn man diese Zellen, die man da entnimmt und im Reagenzglas befruchtet, auch künstlich verändert. Und das ist natürlich verboten. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall. Sogar in Ländern wie China. Trotzdem hat in Ländern wie China, also in China, ein Typ 2018, das ging auch groß durch die Medien, genau das getan. Der hat Stammzellen, oder ne, nicht Stammzellen, der hat hier, wie heißt es, Keimzellen im Reagenzglas befruchtet und die DNA mit CRISPR so verändert, dass diese Babys, die eigentlich HIV-positiv gewesen wären oder das HIV-Gen hatten, nicht mehr HIV bekommen können. Also der hat quasi das HIV-Gen ausgeschaltet und hat die dann wieder eingepflanzt und die sind auch geboren und leben und sind bis jetzt zumindest nach allem, was man weiß, gesund. Trotzdem hat es natürlich einen riesen Aufschrei ausgelöst, vollkommen zu Recht. Der Typ wurde auch überall rausgeschmissen, wo man rausgeschmissen werden kann und verklagt und alles. Und das aus verschiedensten Gründen. Also ganz am Anfang war dieser Eingriff natürlich erstmal unnötig, weil man andere Methoden hat, um HIV zu unterbinden, wenn man schon weiß, dass das Gen da ist. Und weil außerdem nicht mal, wenn man das Gen hat, HIV auch wirklich ausbrechen muss. So, das ist das Erste. Also es hätte, man kann nicht damit argumentieren, er hat den Kindern was Gutes getan, weil das hat er nicht. Das hätte man auch anders machen können. So, das Zweite war natürlich, dass es von niemandem genehmigt war. Der Riesenvorwurf im Raum steht, dass er das in keinster Weise für die Kinder oder Eltern gemacht hat, sondern halt für sich selber, weil er berühmt werden wollte, was, glaube ich, auch sehr gerechtfertigt ist, weil, wie gesagt, es gab sonst keinen Grund dafür. Dann hat er ist das Problem generell bei diesen Designer-Baby-Sachen natürlich, dass das Einverständnis der Menschen, also der Kinder selber, nicht eingeholt werden kann. Es also letztendlich zu einem Besitzverhältnis durch die Eltern kommt. Inwieweit das sowieso bei Kindern auf eine Art so ist, dass die bestimmte Entscheidungen nicht selber treffen können, da müssen wir nicht drüber reden. Natürlich ist das so, nur trotzdem ist es was anderes, ob deine DNA verändert wird per willentlicher Entscheidung eines anderen Menschen. Und du dann halt mit den Implikationen leben musst, ob es dir passt oder nicht. Wobei das natürlich was ist, was man sehr debattieren kann, weil letztendlich, wenn man jetzt andere Sachen hätte, zum Beispiel man weiß, dass das Kind an Krebs erkrankt und könnte das heilen, dann könnte man ja auch sagen, es ist unethisch, das nicht zu tun. Aber gut. Was natürlich noch eine andere Sache ist, ist, dass man die Folgen aber eben nicht abschätzen kann und vor allem, dass diese Art der Gentechnik auch in die Keimbahn kommt, weil ja die kompletten Zellen des Organismus verändert werden und das wiederum ist ein Eingriff in den menschlichen Genpool und der wiederum ist eigentlich Gemeinschaftssache. So, das waren so die Hauptkritikpunkte an der Sache. Trotzdem ist es natürlich so, dass es fatal wäre, die Forschung daran zu verbieten, weil die dann A einfach illegal stattfindet und B, weil die auch wirklich sehr große Chancen bietet. So viel zu CRISPR. Ich hoffe, es war 22 Minuten, es war bestimmt nicht zu lang und ich hoffe, es war auch einigermaßen interessant. Vielleicht habt ihr was Neues gelernt. Yannick, war es denn verständlich oder hast du jetzt offene Fragen?
Ich habe es ja schon mal gehört, sage ich mal. Von daher kann ich vielleicht nicht ganz richtig antworten, aber ich fand es ja sehr kompakt erklärt und da aber gut. Also sehr, sehr viel Information drin, die aber auch rüberkam. Also Dankeschön, fand ich auch nochmal sehr interessant, das nochmal zu hören, weil ja eben, wie du gesagt hast, es ist zwar so ein Thema, wo gerade eben mit dem in China die Diskussion ziemlich groß drum war, aber so in der Allgemeinheit ja jetzt noch nicht so angekommen ist, weil es halt auch einfach schon sehr schnell sehr kompliziert wird und man sich aber in Zukunft auf jeden Fall damit, was heißt befassen muss, sondern es eine Rolle spielen wird, beziehungsweise immer eine wichtigere Rolle spielen wird. Das ist, glaube ich, außer Frage, oder?
Ja, das würde ich mal auch stark behaupten.
Ja.
Aber auf jeden Fall gut, wenn es verständlich war. Das freut mich. Ich fand es tatsächlich auch interessant, mich selber wieder damit zu beschäftigen, weil ich natürlich vieles von dem, was ich da gesagt habe, auch schon wieder vergessen habe. Und jetzt habe ich meine Aufschriebe nochmal angeschaut. Das war auch ganz erhellend. Aber genau, wenn es verständlich war, freut mich natürlich sehr. Und eben, ich glaube auch, dass das. Oder ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, und übrigens sind sich da auch eigentlich alle Menschen, die Plan von dem Feld haben, sicher, dass das eine Riesenrolle noch spielen wird. Das ist ja auch, also sieht man jetzt gerade während Corona natürlich, dass diese Art von Biologie ein riesengroßes Feld ist, was wahnsinnig wichtig ist, auch immer wichtiger werden wird, wo nicht zuletzt auch viel Geld reinfließt und was halt viele Probleme lösen kann. Nicht nur mit der Entwicklung von Impfstoffen, sondern eben auch sehr viele andere Probleme. Und deswegen, klar, wird es ganz sicher wahnsinnig relevant werden in Zukunft.
Ja, ist interessant. Also ist auch wieder so ein Gebiet, wo es wo es dann viel Meinung und Aufregen und Diskussion drum gibt, ohne viel Wissen, was dahinter steckt, glaube ich.
Ja, das stimmt wahrscheinlich leider.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Und ja, aber in dem Sinne ist es eben gut, wenn man sich damit beschäftigt, auch zum Beispiel im Rahmen von der Schule. Und ja, da ist es ja durchaus bei uns auch ein Thema gewesen. Ja,
Das
interessant
auf
auf jeden
jeden
Fall.
Fall. Was ist denn dein Thema der heutigen Folge, wo wir gerade bei
Mein Thema
Themen
der heutigen
sind?
Folge. Wir haben ja noch nicht so ganz abgemacht, wie lang der Podcast werden soll, aber ich glaube, ich springe zu einem kurzen Thema, damit die Folge nicht mehr ewig lang weitergeht. Und
Wir können
lass
ja
mir
mal
das.
abmachen, dass wir unter 2 Stunden bleiben wollen.
Ja, und lass das andere Thema noch offen. Und dann bin ich tatsächlich bei einem nicht besonders langen Thema, was gar nicht
Okay,
so
ja,
ein.
dann, das ist ja gut. Dann können wir es ja
Ja,
so machen, dass
ja.
ich nächstes Mal wieder ein kurzes Thema mitbringe.
Ja, vielleicht noch mehr so. Und zwar hatte ich ja letztes Mal von Kreativität und ja, so ein bisschen Neuroplastizität und ja, wie das Gehirn funktioniert und habe mich unter anderem deswegen auch mit Erinnerungen beschäftigt. und Pi aus, also Pi angefangen auswendig zu lernen, so ein paar Nachkommastellen. Habe ich das letztes Mal erzählt? Nee, ne?
Nee, aber du hast es mir schon mal erzählt, dass du
Aha.
auch in die ersten 100 Nachkommastellen kannst und damit in den Club der Freunde der Zahl Pi aufgenommen werden würdest oder wurdest? Ich weiß nicht.
Nee, wollte. Das habe
Wollt.
ich habe nämlich das mal gemacht und habe die einfach nur straight auswendig gelernt. Also ohne irgendeine Methode. Und bin da, glaube ich, bis so 60 gekommen. Und weiter ist echt schwierig, ohne irgendeine Methode, würde ich sagen. Also geht gut, aber es wird dann man kommt schnell durcheinander. Und ja, ich habe es jetzt aber eben nochmal gemacht und bin zu Stelle 160 bisher gekommen, beziehungsweise ich glaube 180 würde ich sogar hinbekommen und die letzten 20 liegen gerade vor mir auf dem Tisch. Und ja, ich habe gedacht, ich kann einfach ein, zwei Sachen über Pi sagen und erklären, wie ich das denn gemacht habe, weil
Mach das mal. Ich muss mal ganz kurz, es hat geklingelt, die Tür aufmachen. Aber fang einfach schon
ich,
mal an
ich
und ich
eben,
komme
ich
gleich ganz still wieder zurück.
ja, ich fange einfach schon mal an, weil es ja letztendlich nicht unbedingt nur für Jonathan ist, sondern natürlich für euch alle, die hier zuhören. Ja, vielleicht ist es ganz interessant, weil wenn jemand sagt, ah, ich kann 100 Stellen, 100 Nachkommastellen von Pi. Ich werde immer 100 sagen, weil 100 kann ich wirklich. Und die anderen weiß ich nicht, ob ich es jetzt spontan hinbekommen würde. Ja, wirkt es erstmal ziemlich krass, aber es ist erstaunlich einfach, wenn man es richtig macht und mit einer Methode macht. Aber ja, zuerst vielleicht zu der Zahl Pi überhaupt. Da habe ich dann auch mal so den Wikipedia-Artikel gelesen und ein bisschen geschaut. Pi ist ja grundsätzlich erstmal die Kreiszahl, das ist ja ein bisschen der andere Name dafür. Ja, ist ja das Verhältnis zwischen dem Umfang und dem Durchmesser von einem Kreis. Ja, dieses Verhältnis war ja früher schon ziemlich wichtig, weil man eben das oft gebraucht hat und deswegen das rausfinden wollte. Ja, man hat es dann in eigentlich jeder Hochkultur schon in Babylonien letztendlich gefunden. Genauer das rauszufinden wurde aber dann eigentlich erst in Griechenland gemacht. Interessanter Fun Fact war aber, dass die Griechen nicht Pi hatten, beziehungsweise auch nicht den Buchstaben Pi benutzt haben. Dieser wurde nämlich erst von William Jones um 1700 benutzt und hat sich dann durchgesetzt und wurde durch Euler bekannt, der Mathematiker, den man immer nennen kann, wenn es um Mathematiker geht, der eben auch Pi benutzt hat, wie wir es heute kennen und den Buchstaben Pi ja, besonders bekannt gemacht hat. Ja, Pi wissen wahrscheinlich die meisten, ist eine transzendente und irrationale Zahl. Das bedeutet, dass zum einen Pi unendlich weitergeht als irrationale Zahl, zum anderen transzendent ist, was bedeutet, dass sie nicht durch ein Polynom beschrieben werden kann. Also zum Beispiel mein Desktop-Hintergrund, den ich hier gerade mal anschauen kann, Phi oder der goldene Schnitt, was zum Beispiel durch 1 plus Wurzel 5 durch 2 beschrieben kann und dann eine irrationale Zahl mit 1,618033339887 und so weiter ist. Und Pi das aber nicht kann. Es gibt zwar Möglichkeiten, Pi durch, da weiß ich leider den Namen nicht, aber durch so eine auch unendlich lange Kette von Brüchen auszudrücken, aber es geht eben nicht durch ein einzelnes Polynom. Dann ist es noch die Frage, ob es wirklich zufällig ist oder ob Pi irgendwann sich zum Beispiel wiederholt. Also dass es an allen Stellen, die man bisher kennt, scheinbar zufällig irgendeine weitere Zahl kommt, aber es dann an irgendeinem Punkt einfach in einer 99999 endet, also so wie eine Periode, was man vielleicht von einer Zahl kennt, also zum Beispiel ein Drittel, wenn man das als Bruch, als Kommazahl ausschreibt. Das ist bei Pi eben auch noch ganz interessant, weil das nicht zu sagen ist, nicht abschließend zu sagen ist, weil man ja, um das wirklich zu zeigen, man alle Stellen nachschauen müsste, aber man kennt noch nicht alle Stellen von Pi, was auch unmöglich ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache. Allerdings deutet ja alles darauf hin, dass es tatsächlich so ist, dass Pi immer zufällig weitergeht. Und aus dem Grund ist es auch ja, so ein Spiel, oder so eine interessante Sache von so Erinnerungstechnik-Leuten. Das Pi auswendig zu lernen, beziehungsweise das so weit wie möglich auswendig zu lernen. Und der Rekord liegt da tatsächlich bei 70.000 Stellen, zumindest der Rekord, den ich gelesen habe. Vielleicht gibt es inzwischen noch wieder einen neuen.
Krass, Alter, um das nachzuweisen, musst du die dann ja alle aufsagen. Das dauert
Ja,
ja ewig.
ich habe es leider nicht gefunden, wie lange die Person, oder ja, ich habe nicht besonders gut geguckt, man findet sicher, aber ich habe nicht in dem Artikel nicht gefunden, wie lange die Person gebraucht hat, das aufzusagen, aber ja, es ist auf
Schade.
jeden Fall sehr viel. Und ich weiß nicht, wie diese Person das gemacht hat, aber ich habe es so gemacht, dass ich erstmal Viererblöcke aufgeteilt habe. Also ich habe nicht einzelne Zahlen auswendig gelernt, ich habe nicht 30 Zahlen auswendig gelernt, sondern ich habe immer Viererblöcke auswendig gelernt. Das bedeutet, 100 Nachkommastellen bedeutet 25 Handy-Pins auswendig zu lernen. Und wenn man das so sagt, ist es gleich schon viel weniger, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und oder ja, da, wenn man es so ausdrückt, klingt es gleich schon viel weniger und viel realistischer. Und dann habe ich es noch so gemacht, weil ich das immer noch sehr abstrakt ist und man sich das natürlich erstmal merken muss und dann auch irgendwie in die richtige Reihenfolge bringen muss, dass ich es mit einem Ort in meinem Zimmer und dann ab den 100, nach den 100 in der restlichen Wohnung gemacht habe, dass ich die Zettel hingelegt habe an irgendeinen Ort, es mit dem Ort verbunden habe. Und das habe ich so gemacht, dass ich eben den Handypin in meinem Kopf auf so eine Ziffern, auf so ein, ja, wie nennt sich das denn, halt so ein PIN-Feld eingegeben habe und dieses Muster dann mit dem Ort verbunden habe. Also zum Beispiel 3,1415, die ersten vier wären ja jetzt, wo man, dass man oben links bei der 1 anfängt, dann unten drunter zu 4 geht, dann wieder zu 1, dann wieder zu 5. Und zusammen gibt es ja so ein, ja, so ein Dreieck ohne Boden, also einfach so eine Spitze. Und das habe ich hier bei mir zu so einem Gitter gelegt. Und auf diesem Gitter ist eben so ein Muster drauf mit so einem offenen Dreieck nach unten. Und jetzt habe ich im Kopf eben das Bild von diesem offenen Dreieck nach unten auf diesem Gitter in meinem Zimmer und kann mir eben so sehr einfach diese ersten vier Stellen merken. Und dann geht es eben weiter durch mein Zimmer und das hat einen, ja, klaren Weg. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, der ist die 9265. Ja, dann geht es eben durch das Zimmer weiter. Und der Weg ist dadurch auch sehr logisch. Das heißt, ich muss mir die Reihenfolge auch nicht so wirklich merken. Ich darf natürlich nichts vergessen, aber die Reihenfolge ist dadurch auch nicht mehr abstrakt, sondern es macht ziemlich Sinn, dass ich von meinem Schreibtisch dann zu der Heizung gehe, dann zu meinem ja, Sessel, dann zu der anderen Heizung und zu so einer Figur. Und ich kenne mein Zimmer ziemlich gut und dadurch wird es sehr einfach. Und von dem Zeitaufwand her kann man, ich habe dann immer 20 Stellen aufgeschrieben und die dann gelernt und dann die nächsten 20, kann man ungefähr so eine Kommastelle pro Minute lernen, aber mit aufschreiben. Also würde ich jetzt so sagen, war bei mir der Durchschnitt. Und ja, ich kann das jedem nur empfehlen, vielleicht einfach mal. Ja, es müsste ja nicht 100 sein, aber vielleicht 50 Nachkommastellen von irgendeiner rationalen Zahl auswendig zu lernen. Ja, oder es kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Ich find Zahlen sehr cool. Und ja, mal zu merken, dass Erinnerungen und sich etwas merken sehr, sehr stark davon abhängt, wie man das macht. Gleichzeitig ist es auch ein wunderbares Training fürs Gehirn.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, definitiv. Ich habe auch im Abi, als wir Geschichte hatten und ich noch ganz am Anfang vom Abi-Jahr dumm und naiv gedacht habe, dass Geschichte vor allem ist, sich Daten zu merken. Spoiler Alert für alle, die schon Abi geschrieben haben oder es auch in Zukunft schreiben, vielleicht ein Tipp, ist es nicht. In Geschichte geht es um was vollkommen anderes, zumindest im Geschichts-Abi-Unterricht. Und wenn ihr möglichst versucht, viele Daten zu lernen und aufzuschreiben und euch wundert, warum ihr schlechte Noten habt, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr Geschichte falsch verstanden habt. Aber trotzdem, ich habe versucht, mir diese ganzen Sachen zu merken und habe in dem Foyer von unserer Schule auch einen Gedankenpalast mit diesen ganzen Zahlen und Daten angefangen. Ich kann den auch immer noch durchgehen. Das Problem ist, dass ich die, also der ist noch vollkommen intakt. Ich kann diese ganzen Erinnerungen Habe ich. Aber das Problem ist, dass ich den Code, wie ich Buchstaben in Zahlen verwandle, nicht mehr weiß. Das ist aber ein fester Code. Also ich könnte den nachschauen und dann könnte ich den Gedankenpalast auch tatsächlich wieder nutzen, um die Jahreszahlen wieder zu wissen. Das habe ich eine Weile gemacht.
Ja,
Und das ist.
dieses Übersetzen dann also Zahlen in Wort übersetzen, das ist
Genau,
auch noch so
ja.
eine Sache. Das habe ich bei mir gelassen, weil es war ein ist nicht nötig
Ja, genau. Ich
für
habe das halt
sowas.
für Geschichte gemacht und da war es natürlich nötig.
Ja.
Es hat auch
Ja, das
extrem
ist
gut
bei
funktioniert. Das Ding ist nur, ich habe
ich.
diesen Code halt vergessen.
Ja, es kommt eben immer darauf an, auch wie viel. Ich habe es jetzt schon auch gemerkt, so ab Stelle 160, 180, ist es irgendwann dann nicht mal unbedingt schwierig, sich die Zahlen zu merken, sondern kreativ genug zu
Ja.
sein, sich was auszudenken.
Ja, das stimmt. Das
Und die meiste
habe ich
Zeit
auch gemerkt, ja.
steht man dann eigentlich nur irgendwie vor irgendwas, wo man halt den Zettel draufgelegt hat, einem Sofa oder einer Lampe oder sowas, und überlegt sich, wie ich jetzt diese Zahlen mit dieser Lampe verbinden kann. Und wenn man es dann gut gemacht hat, dann muss man es eigentlich gar nicht mehr lernen, weil dann kann man es schon. Aber
Das stimmt, ja.
kreativ genug zu sein, da drauf zu kommen, ist gar nicht so einfach. Und da
Ja,
hilft es
das auf jeden
wahrscheinlich auch,
Fall.
das in Worte zu übersetzen, weil dann hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, keine Ahnung.
Was auch hilft, ist, also du kannst ja einmal tatsächlich in einer realen Umgebung mit den Objekten, die da auch tatsächlich stehen, arbeiten. Also zum Beispiel mit dem Sofa oder der Lampe, die bei dir im Wohnzimmer stehen. Du kannst aber, und das habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe mir das Foyer genommen mit auch der ganzen Inneneinrichtung, habe da aber quasi ausgedachte Objekte reingestellt. Das funktioniert auch wahnsinnig gut.
Ja. Ja,
Das ist
eben, da
jetzt zum
kommt's.
Beispiel, ich habe der. Der Anfang 1933 ist das erste Datum, was ich da drin habe. Also Hitler, Macht, Übergabe, Übernahme, whatever, wie man es auch nennen will. Ich weiß gerade nicht, welches der richtige Begriff ist und welches der Nazi-Begriff. Aber das habe ich auf jeden Fall, das ist vor dem Aquarium, vor unserem Biologieraum, ist Hitler, der einen roten Apfel, der da munter hin und her schreitet und so einen roten Apfel in der Hand hochwirft und wieder auffängt. Ich weiß nicht mehr genau, was tatsächlich der Link zu 33 war. Ich glaube, haha, also Heil Hitler. Ich weiß noch nicht, was der Apfel da macht, mehr genau. Aber das ist auf jeden Fall das erste Bild. Also ich habe diese ganze Inneneinrichtung von dem Foyer, habe ich noch komplett. Ich könnte diesen ganzen Pfad durchgehen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie ich es in Zahlen übersetzt habe.
Ja. Ja, eben ist es. Also, das kann man, kannst du nehmen oder hast auch Erfahrung da drin und kannst es wahrscheinlich auch empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es echt Spaß macht. Also,
Ja, also es
und
macht Spaß und es funktioniert auch wirklich sackgut. Es braucht ein bisschen Übung, aber man kann sich unglaublich schnell sehr komplizierte und viele Sachen merken, wenn man ein bisschen Übung hat. Das ist wirklich cool.
ja. Und eben, es ist erfüllt oder es befriedigt dann einen auch irgendwie sehr, wenn man plötzlich sich Sachen merken kann und Sachen hinbekommt, die einem so unmöglich vorkommen oder für irgendwelche so abgespaceden, keine Ahnung was Leute nur können, aber man selber
Ja.
merkt, ah, das geht eigentlich ganz gut. Karten auswendig lernen, also so sich 10 Karten einfach von einem Stapel nehmen und die dann möglichst schnell auswendig lernen, ist auch so eine
Ja.
Sache, die eigentlich echt Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Mal
Nee,
zum
das ist auf
Ausprobieren.
jeden Fall sehr cool. Und eben, das ist ja auch das, was die meisten von so Gedächtniskünstlern sind ja, klar, die haben da schon auch ein Talent für oft, aber die sind ja nicht irgendwie irgendwelche krassen Übermenschen, sondern die benutzen einfach diese Techniken wahnsinnig wirkungsvoll und gut.
Ja, und vor allem, was ganz cool daran ist, wie du ja auch gesagt hast, du kannst dich immer noch daran erinnern, das ist nachhaltiges Lernen.
Ja, das stimmt.
Und
Das
zwar
ist wirklich krass.
nachhaltig auch in dem Sinn, dass man ziemlich lang danach noch sehr viel damit anfangen kann und sich nicht nur oft vom Auswendiglernen an irgendwas erinnern kann und irgendwas aufsagen, was man auswendig gelernt hat, sondern dass man oft dann auch sehr viel damit noch verbindet.
Ja.
Und Verknüpfungen und so weiter da sind und da bleiben und man nicht nur die Sache einfach auswendig gelernt hat. Klar, also jetzt bei Pi schon, weil da ist nicht viel zu verknüpfen, sondern es ist aber eine Reihe von Zahlen. Aber oft ist es dann, wenn man zum Beispiel Jahreszahlen auswendig lernt, verbindest du das ja dann gleich eben mit einer Person und einer Aktivität und einem Objekt und irgendwas. Und die kannst du ja dann auch noch so machen, dass es gleich im Kontext steht und du dir eigentlich nebenher noch Kontext und Umgebungsinformationen merken kannst, die eben auch nachhaltig noch in deinem Kopf drin sind.
Ja, in eurem Kopf dürfte ja jetzt auch jede Menge Neues sein nach dieser Podcast-Episode, die ja doch sehr geladen war mit neuen Informationen, hoffe
Ja,
ich.
wir machen auf jeden
Und
Fall auch wieder eine Folge, wo wir ganz simpel und banal werden.
ja, banal ist auch so eine Sache. Meinst du, das kommt von Banane?
Oder anal.
Aber Banane wäre lustiger. Hast du auf Reddit mitbekommen, da ist ja gerade so der Trend, dass das Imperial System scheiße ist und das Metric System irgendwie zu wissenschaftlich, deswegen misst man jetzt alles in Bananenlängen?
Ja, Banana for Scale, sag ich
Ja.
dazu.
Genau, Banana for Scale. Vor allem da, das ist im Discord, in dem einen Discord, da gibt's, ich schick dir das mal weiter, so ein Bild von so einem Raum, wo so kiloweise Gras gestapelt ist und dann so eine Banane drauf liegt, und hat er was geschrieben: My banana, weed for scale.
Ja.
Das ist auch ziemlich cool.
Ja.
Das ist in dem Zeugs-Channel von Lenz Discord.
Ah,
Aber ja.
nice. Ja, Banana for Scale
Genau.
finde ich eine witzige Sache. Auch gerade, es wird ja meist, oder nicht meistens, aber oft halt irgendwie auch in sehr, ja, so halt völlig unpassende Situationen benutzt. Wie zum Beispiel, wenn es irgendwie um Astronomie geht und dann so Planeten oder Sterne oder sowas dran sind und dann so Banana for Scale. Das
Ja,
finde ich auch eine ganz
stimmt.
schöne Sache, weil, ja, gut, man muss jetzt auch nicht wieder zu philosophisch werden, aber ich finde es immer interessant, diese Verhältnisse zwischen Sachen zu sehen, dass Vergleiche und Verhältnisse für uns Menschen halt nur Sinn machen, wenn sie irgendwie nah beieinander sind. Weil es macht total Sinn, eine Banane vor Scale zu nehmen. Nur für uns Menschen halt irgendwie gar nicht.
Ja, das stimmt.
So mathematisch, warum nicht? Du kannst auch irgendwas, du kannst auch eine AU, also Abstand Erde-Sonne, in Zentimetern ausdrücken. Das ist, macht wenig Sinn, aber ist mathematisch kein Problem. So.
Ja.
Aber für uns Menschen ist es halt einfach dumm.
Ja, auf jeden
Das finde ich immer,
Fall.
find ich immer schön.
Ja,
Ja.
mega. Was für uns Menschen gar nicht dumm ist, ist Feedback in welcher Form auch immer zu schreiben an den Podcast, den man gerade zu Ende gehört hat. Die E-Mail-Adresse ist in der Podcast-Beschreibung und wir freuen uns natürlich und versuchen auch auf alles einzugehen, egal ob positiv, negativ oder neutral. Genau.
Oder Vorschläge oder eigene Gedanken oder
Das wollte ich damit
alles.
einschließen, ja. Das, genau, das meinte ich. Genau, und ansonsten freut es uns natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter oder auch nicht. Hört uns gerne wieder und wir, genau, hören uns übernächste Woche. Bis dahin, macht's gut und von mir, ciao.
Ciao.